Willkommen zur neuesten Episode. Gast in dieser Episode ist Sofian Ovaide. Sofian ist Unternehmer, Marketingmanager und Gründer von Gym Drive und IR-Experten. Sofian war schon letzten Herbst Gast in meinem Podcast, wo wir uns über Unternehmertum und Sport unterhalten haben. Nachdem er den Winter in Thailand und Bali verbracht hat, ist er jetzt zurück und wir sprechen über seine Reise, seine Erfahrungen, das Training sowie über Unternehmertum und auch sein neuestes Projekt, seinen ersten eigenen Podcast, This is Business. Viel Spaß beim Zuhören. Sofian, welcome back.
Welcome back.
Der Winter ist vorbei. Wie war es in Thailand und Bali?
War sehr, sehr geil, weil ich war schon oft reisen. Das habe ich dir gerade erzählt. In den letzten 10 Jahren war ich in 46 Ländern und habe ich mein ganzes Geld dafür ausgegeben, gut 6-stellig eigentlich nur fürs Reisen ausgegeben. Und ich war aber noch nie mit meiner Frau reisen. Es war also wieder eine komplett neue Experience. Und mit meiner Freundin bin ich jetzt so 4 Jahre zusammen und dann eine 2,5-monatige Reise zu machen, wo man die ganze Zeit mit der Person zusammen ist, ist was Krasses. Ja, ich weiß nicht, wie lange du schon mit deiner Frau vielleicht gereist bist am Stück. Aber viele haben schon nach 2 Wochen, ja. Ich meine, man sagt ja, ein Urlaub zeigt, ob die Person zu einem passt, und 2,5 Monate ist schon krass.
Wir waren 2015 2,5 Monate. Karibik, USA, New York, also Arizona, New York und dann wieder Karibik und zurück, 2,5 Monate im Stück. Was gut funktioniert hat.
Ich muss sagen, wir hatten am Anfang, war es schwieriger. Und wir sind dann tiefer in die Beziehung rein im Endeffekt, durch diese Reise. Und jetzt haben wir so eine krasse Connection, wie wir sie davor noch nicht hatten. Ja? Also es war für uns extrem gut für die Beziehung.
Ihr seid seit 4 Jahren zusammen. Als wir 2,5 Monate zusammen unterwegs waren, oder 11 Jahre zusammen.
Ja, gut.
Wir sind schon die ein oder andere Stufe durchlaufen.
Genau, ja. Und in Bali zum Beispiel, sehr interessant, war ein Freund von mir da und der hat so eine Art Retreat veranstaltet. Es war in Uluwatu. Gibt es die Surfing Villas? Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Schon gesehen, schon gehört. Ich kenne schon einige, die dort waren.
Ja, genau, weil es gibt einige Stuttgarter, die dort Häuser haben, ja, Unternehmer. Und ich war auch dort in einem Haus von einem Unternehmerfreund und da waren halt 15 Leute. Es waren nur Unternehmer. Ja, und es war halt ein mega geiles Event, weil man neue Leute kennengelernt hat. Und ey, also, wenn du nach Bali gehst, geh in diese Surfing Villas. Das kann auch jeder mal bei Instagram eingeben. Es ist so krass, eine Riesenklippe vorne und dann die krassesten Häuser vorne am Hang. Unglaublich.
Das mit der Klippe war auch das erste Mal, wo ich es gesehen habe, dachte ich, okay, Bali, denkst du halt hier Sandstrand, ne? Und dann siehst du halt hier Steilklippe und davor halt diese Wellen, dementsprechend auch dieses Surf-Villa-Ding. Schön ein Special dafür, dass es ein Inselszenario ist.
Ja, also Bali ist ein bisschen überlaufen, ja. Aber wenn man weiß, wo man hingehen muss und die richtigen Leute kennt und so, da macht es schon extrem Spaß. Und also das kulinarische Level dort ist unglaublich. Also Preis-Leistung. Das ist, was in Thailand passiert ist. Thailand ist viel teurer geworden. Selbst wenn du jetzt in ein geiles 5-Sterne-Hotel gehst, zahlst 200 Euro die Nacht. Und dann ist das Level nicht dementsprechend, dass ich sage, hey, das ist 200 Euro wert. In Bangkok ja, aber auf den Inseln nicht. Ja, und ich stehe schon auf ein bisschen geilere Hotels. Das ist mir wert, dafür Geld auszugeben. Bin ich nicht ganz so der Schwabe. Und ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht mehr da.
Aber du weißt ja, der Schwabe ist bereit, Geld auszugeben, wenn er was dafür bekommt. Mercedes. Ja.
Aber, und das ist das Thema, womit ich auch mit dir drüber reden wollte, was passiert ist auf der Reise, ich habe davor einen Bluttest gemacht. Den wollte ich schon lang machen, der war die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch. Und dieser Bluttest hat 19 verschiedene Werte. Und ich habe den gemacht, weil ich gemerkt habe, nach dem Training bin ich nicht so fit. Ja? Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und du weißt ja, dass ich 2,5 Jahre vegan gegessen habe. Komme ich gleich zu.
Willkommen
zurück. Kannst dich freuen. Ja, warte. Ja, aber. Und zwar war mein Omega-3-zu-6-Verhältnis. Ja? Also ich habe den Test bei Likon gemacht. Und dann gibt es, man kriegt so ein Dashboard. Und bei dem Dashboard hast du dann diese Werte, die von bis. Und bei Omega 3 ist ja, glaube ich, kann ich mich gleich korrigieren, wenn es falsch ist, aber was ich weiß, Wert von 1 zu 4, 1 zu 6, von Omega 3 zu Omega 6. Und mein Wert war bei 1 zu 56. Selbst wenn der Wert nicht stimmt und es ist bei 1 zu 40 oder 1 zu 30, was ich sagen will, die Skala ging bis 1 zu 23. Das heißt, ich war über doppelt so viel wie die Skala. Und da habe ich gemerkt, krass, scheiße. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Omega-3-haltige Lebensmittel gegessen. Und das hat mir schon mal einer gesagt, wo ich ihm gesagt habe, was ich esse, der Ahnung von Ernährung hat. Und habe das direkt geändert und habe dann gesagt, hey, scheiß drauf, ich fange an, Fisch zu essen. Ja, ohne hol zusätzlich Supplements. Aber ich wollte auch eine natürliche Nahrungsquelle, weil
Safe.
die Bioverfügbarkeit, ja. Ich wollte einfach jetzt kein Risiko eingehen und dann habe ich gemerkt, wie es langsam besser geworden ist. Ja, auch der Schlaf und so Sachen. Und es war, und das ist auch krass, mein B12 war nicht so gut, obwohl ich supplementiere. Nein, ich will das Thema Bioverfügbarkeit. Worauf ich hinaus will am Ende vom Tag. You cannot improve what you don't measure. Und das war mein Thema, dass ich hatte den Bluttest so lange auf meinem Schreibtisch liegen, aber ich habe es nicht angefangen zu messen. Und was ich jedem nur empfehlen kann, ja, weil es auch mit dem Testosteronspiegel, die meisten kennen ihren Testosteronspiegel nicht. Er hat so eine krasse Auswirkung auf, vor allem bei Männern auf den kompletten Stoffwechsel und die meisten wissen ihren Testosteronspiegel nicht. Und da habe ich angefangen zu recherchieren. Wenn man zum Arzt geht und sagt, ich will ein großes Blutbild haben, weil ich habe da mit vielen geredet, da hast du schon mal einen Bluttest gemacht. Ja, ich mache immer ein großes Blutbild. Sag ich, Kollege, da fehlen aber ein paar Werte. Und es war den meisten nicht bewusst. Und ja, seitdem esse ich halt wieder Fisch. Und ja, Eier esse ich auch gerade.
Sehr gut.
Aber ja, mich würde jetzt interessieren, was du zu dem Thema sagst. Oder
Das
was dir
Thema
jetzt.
Omega-3 ist hochinteressant. Der andere wird jetzt sagen, ja, aber du kriegst ja auch Omega-3 nicht nur aus tierischen Lebensmitteln, sondern du kriegst auch Omega-3 aus pflanzlichen Lebensmitteln. Das ist richtig. Genau genommen gibt es drei primäre Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Die beiden haben tierische Quellen, wie zum Beispiel Fisch oder auch Fleisch von Tieren, die Gras fressen. Genau genommen ist so, wenn ein Tier nur Gras frisst, ist der Omega-3-Gehalt sogar höher als bei Fisch. Und es gibt ALA. ALA, Alpha-Linolensäure, ist Omega-3-Fettsäure, die in Pflanzen vorkommt, wie zum Beispiel am bekanntesten ist Leinöl. Was da jedoch oftmals vergessen wird, ist, dass die Konversionsrate von ALA zu EPA, EPA ist die tierische Omega-3-Fettsäure, die vom Menschen verstoffwechselt werden kann, sehr gering ist. Das heißt, ich muss aus ALA EPA machen, dass ich es optimal aufnehmen kann bzw. verwerten kann. Die Konversionsrate ist unter idealen Umständen irgendwo bei 8 bis 10%. Unter idealen Umständen, das heißt Alkohol, Stress und so weiter hat einen negativen Effekt. Das heißt, wenn ich ALA 1 Gramm zu mir nehme, 1000 Milligramm, dann kommen da unter idealen Umständen 80 bis 100 Milligramm an. Das heißt,
Okay.
ich kann zwar Omega-3 aus
Das
pflanzlicher Quelle
hätte ich mir
konsumieren,
vorsagen.
aber die Konversion ist zu
Okay, aber
gering,
das
als
macht
dass
dann
es
Sinn.
relevant ist. Aber Omega-3, es gibt mittlerweile auch Algen, die Omega-3 reicher sind. Aber auch hier wieder, du musst im Endeffekt Algenöl, also du musst hochverarbeitete Algenformen verwenden, um über Algen Omega-3 zu bekommen. Und dann ist es primär DHA, die andere. Das heißt, in Kürze, Omega-3, die primären Quellen sind tierische Quellen, Fisch, Fleisch, das Gras gefressen hat. Und auch ein Klassiker ist definitiv Fischroggen, so also wie Lachskaviar zum Beispiel. Ja, kann man relativ einfach irgendwo ein bisschen auf, ja, zum Beispiel, ich mag es gern, so ein Teelöffel, zwei Teelöffel auf Eier drauf. Schmeckt leicht fischig, ist ein bisschen salzig, was mit den Eiern ganz angenehm macht. Und die haben sogar Omega-3, das sind Phospholipide gebunden uns. Phospholipide sind so Fette, die dafür sorgen, dass es viel, viel besser aufgenommen wird. Das ist die absolute Menge Omega-3. Und so ein, zwei Teelöffelchen Lachskaviar, Fischroggen ist nicht besonders hoch, jedoch das, was du davon aufnimmst, ist sehr, sehr hoch.
Ich muss dazu auch sagen, ja, wenn jetzt welche zuhören, die vegan essen, oder ich habe Freunde, die extrem bei dem, also die das wie eine Religion praktizieren, die sagen, ja, du Dummkopf, jeder weiß, dass man Omega-3 supplementieren muss. Dazu muss ich sagen, ich habe Omega-3 supplementiert, ja, auch gerade diese Algen, aber halt nicht so viel. Und ich habe es nicht gemessen, also ich habe nicht verfolgt, wie ist mein Omega-3 zu Omega-6-Wert, obwohl ich wusste, ich soll es jetzt mal tracken. aber ich habe es immer liegen lassen auf meinem Schreibtisch, ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich will dieses Risiko nicht mehr eingehen. Und ich merke, ich habe halt meinen Stoffwechsel und so, ich bin extrem fit, fitter als davor, ja. Ich merke den Unterschied wirklich. Ja. Ich habe gedacht, das wollte ich dir erzählen, weil du da.
Ich bin ja, mein Punkt ist ja immer, ich bin ja kein Gegner der veganen Ernährung. Wenn jemand sagt, es funktioniert für mich, dann wunderbar, mach weiter. Darüber können wir nicht diskutieren. Und gerade bei Ernährung, dieser Honeymoon-Effekt ist relativ groß. Dieser Effekt von was Neuem. Mhm. Wenn du änderst was, denkst du, boah, das ist es jetzt, und dann geht es dir automatisch besser, hat einen neurochemischen Hintergrund. Jedes Mal, wenn du was Neues machst, erhöhst du den Neurotransmitter Dopamin. Dopamin gibt so ein Hochgefühl, so ein Drive. Und du machst jetzt einfach, egal was du machst, in dem Fall vegan, und du hast diesen, so, boah, cool, vegan, super. Wahrscheinlich ist es sogar noch so, du lässt Dinge wie Milchprodukte weg, verarbeitetes Fleisch weg, viele, dann ist es logisch, dass es dir besser geht. Wahrscheinlich isst du auch noch ein bisschen mehr Pflanze, auch das ist natürlich gut. Das heißt, da kommt so ein bisschen Effekt. Die Frage ist, wie lang hält sowas an? Und da ist halt, du hast ja auch in meinen beiden Podcast-Folgen Beef mit Veganern gehört, gerade die erste Folge zum Thema Physiologie. Es ist einfach Fakt, der Mensch ist ausgelegt auf tierische Lebensmittel, genau genommen den Großteil unserer Existenz haben wir deutlich mehr tierische Kalorien zugeführt als pflanzliche Kalorien. Wir sind mehr oder weniger darauf angewiesen. Natürlich kannst du gewisse Dinge supplementieren. B12 ist ein Klassiker, Eisen ist ein Klassiker, Omega-3, Zink sind Klassiker, wo man weiß, dass wenn man sich vegan ernährt, dass das Risiko für ein Defizit deutlich höher ist. Das ist das, was du misst. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die du nicht direkt messen kannst. Sowas wie Vitalität und Energiescore ist recht subjektiv. Mhm. Objektive Messwerte dafür gibt es noch nicht. Und dann ist das Punkt so, okay, wie funktioniert es für mich selber und wie lange funktioniert es für mich? Deswegen bin ich ja auch so ein Freund veganer Experimente. Und auch hier wieder, wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, knapp ist weniger als ein Jahr, dass über 84% der Veganer vegan sind. Das heißt, für viele ist es einfach faktisch ein Experiment. Was ich gut finde, du hast es gemacht, du hast gesehen, okay, ich habe mal gewisse Vorteile. Ich habe mich zu Beginn besser gefühlt. Dann hat Regeneration ein bisschen gelitten. Dann habe ich wieder was geändert. Und es ist jetzt nicht so, dass du zurückgegangen bist zu Salami-Pizza und Rinderburger, sondern es ist ja, okay, ich esse ein paar Eier und ich esse Fisch. Wunderbar. Nicht jeder muss jeden Abend 800 Gramm Porterhouse-Steak essen. Das ist so. Ein gewisses Maß an tierischen Lebensmitteln. Ich bin großer Befürworter.
Was sagst du dazu zu Rogan, dass der jetzt, der hat ja Carnivore ausprobiert, mhm, nur Fleisch gegessen. Mhm. Und ich habe das Bild gesehen, wo ich runtergescrollt habe, mhm, auf Instagram, und ich glaube gesehen, du hast Wolfgang Unzelt liked the picture. Ja.
Ich habe die Carnivore-Diät selbst ausprobiert,
ja,
letztes Jahr. Ich habe sie ausprobiert, im Endeffekt wegen Rogans Podcast. Okay. Ich habe da, wahrscheinlich 2 Jahre jetzt her, das Interview mit Dr. Sean Baker gesehen. Und Dr. Sean Baker war einer der ersten Großen, die das Thema Carnivore popularisiert haben. Carnivore-Diät ist eine Diät, du isst ausschließlich Fleisch. Beziehungsweise ausschließlich Fleisch in Form von Muskelfleisch und in Form von Organen. Also auch Innereien der Nährstoffe wegen. Mhm. Salz ist okay, Wasser ist okay. Also Wasser trinken geht immer noch. Salz aufs Fleisch ist auch okay, aber sonst nichts. Ich habe es damals gesehen und fand es ganz lustig, so nach dem Motto, wenn ein Extrem populär wird, dann baut sich automatisch eine Opposition auf. Das heißt, das vegane Ding kam, wurde größer, und dann war ich so, okay, das kann ja nicht anders, als dass da einer kommt und sagt, nee. Genau andersrum machen wir es. Wir essen keine Pflanzen mehr, wir essen nur noch Fleisch.
Ja, und wie war es für dich?
Ich erzähle gleich vom Experiment. Den Punkt sehe ich, ich habe ihn verstanden. Ich kenne andere Beispiele, die älter sind mit der Carnivore Diet. Es gibt einen alten Bodybuilding-Trainer, Vince Gironda, so 60er, 70er Jahre, L.A., so jemand wie Clint Eastwood, hat damals, als Clint Eastwood noch jung war, hat bei ihm trainiert. Und seine klassische Ernährung war, du isst 5 Tage lang nur Steak und Eier, so viel du willst. Und am 6. Tag isst du Kohlenhydrate. Und dann isst du 5 Tage lang nur Steak und Eier. Und die Ergebnisse, die er produziert hat, waren sehr gut. Ich kenne ein Beispiel von einem holländischen Bodybuilder, der dafür bekannt war aus den 80er Jahren. Seine Wettkampfdiät waren 2 gegrillte Hähnchen am Tag. Der hat nichts anderes gegessen, außer 2 gegrillte Hähnchen. Auch ein Beispiel für Carnivore. Für mich war es dann schon so hochinteressant, muss ich ausprobieren. Ja. Was ich wusste ist, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich Seminare gebe, ich tendiere automatisch dazu, Mahlzeiten mit weniger Inhaltsstoffen zu essen. Und es ist auch schon häufiger davor vorgekommen, dass ich dann teilweise einfach nur Fleisch zum Mittag hatte oder nur Fisch zum Mittag hatte, weil ich wusste, das stabilisiert meinen Blutzucker, gibt mir Energie, kostet mich aber keine große Energie zur Verdauung. Ne? Teilweise auch oftmals zum Frühstück, wenn ich weiß, ich habe einen langen Tag vor mir, dann esse ich einfach nur Fisch oder esse einfach nur Fleisch. Das war so ein Ding, okay, im Ansatz habe ich schon intuitiv gemacht, weil ich wusste, ich habe mehr Energie. Probierst du das mal. War auch super einfach. Im Endeffekt, ich habe zweimal am Tag gegrillt. Ich habe morgens eine Ladung gegrillt. Davon habe ich ein bisschen was gefrühstückt. Den Rest habe ich mitgenommen ins Gym und alle 2-3 Stunden gegessen, wie ich Hunger hatte. Und dann habe ich abends nochmal gegrillt, ein entsprechendes Stück Fleisch. Man isst relativ viel Fleisch. Also ich bin da ganz easy auf 2-2,5 Kilo Fleisch am Tag gekommen. Einfach nur, um satt zu sein. Fakt ist, vom Management war es super einfach. Fakt ist auch, mein Energielevel war ausgezeichnet. Ja. Was so ein bisschen schade war, ich habe da ein bisschen Fleisch durchgewechselt und dann ist halt irgendwie am 5. Tag isst du halt Kalbstomahawk, was halt so dann normalen Essen wäre, so, wow, Kalbstomahawk. Und am 5. Tag der Carnival-Idee ist, okay, ist halt großes Stück Fleisch, lass mal essen. Also du isst halt, ich habe dann recht gutes Fleisch gegessen die ganze Zeit, ist aber irgendwann ist halt einfach, ja, ist Fleisch, jetzt esse ich jetzt halt. Also das Geschmackserlebnis Fleisch ist deutlich weniger geworden. Das heißt, das waren die positiven Aspekte. Die negativen Aspekte waren im Endeffekt nur ein einziger. Verdauung.
Ah, okay.
Das ist auch ein Aspekt, den ich bei vielen gehört habe. Beispiel Dr. Jordan Peterson, der Psychologe.
Und daher kenne ich es ja.
Seine Tochter, Michaela Peterson, die massive Autoimmunprobleme hatte. Also die hatte Autoimmunerkrankung der Gelenke, hat 2 Gelenkersätze gebraucht, bis ich glaube 16 oder 17 war, also 2-mal künstliches Gelenk gebraucht hat aufgrund der Autoimmunerkrankung. Wahnsinnsprobleme, Depressionen und so weiter. Und die dann geswitcht hat, am Anfang hat sie geswitcht, im Endeffekt sie hat herausgefunden, wenn sie in der Uni oder in der Schule viel Brot isst, dann wird es schlechter. Das heißt, sie hat einfach Brot weggelassen, so dieses Thema Gluten, Autoimmun war riesig. Dann hat sie mehr weggelassen. Irgendwann hat sie einfach nur noch Fleisch gegessen und hatte da die besten Ergebnisse damit. Sie hatte wohl, wenn ich mich richtig erinnere, einen kompletten Monat massiven Durchfall. Das hatte wohl Peterson auch und jetzt auch Rogan, der einen Monat lang Carnivore gemacht hat.
Ja, das habe ich gelesen.
Hatte auch 2 Wochen Durchfall. Ich habe nach 2 Wochen aufgehört, wegen dem Durchfall.
Ah, okay.
Die ersten paar Tage waren okay und dann hat es angefangen und dann war irgendwann, also Spaß ist anders. Im Nachhinein, aber jetzt habe ich dann schon gedacht, okay, vielleicht hätte ich einfach ein paar Wochen länger warten sollen.
Bis sozusagen
dann einfach quasi der Switch. Dieser Durchfall ist recht logisch. Die Bakterien in unserem Darm, das Mikrobiom, lebt primär von sogenannten Präbiotika. Präbiotika sind nicht verdaubare Ballaststoffe, die als Nahrung für unsere Bakterien im Darm dienen. Diese Präbiotika kommen primär aus Pflanzen. Es ist sogar so, in Nordamerika gibt es genaue Zahlen, 78% der Präbiotika, die in Nordamerika gegessen werden, kommen aus Weizen, das heißt Getreide. Während andere Präbiotika, vor allem Wurzelgemüse, sowas wie Süßkartoffel oder Karotte. Das heißt, wenn wir Pflanzen essen, nehmen wir Präbiotika zu uns, die unsere Darmbakterien nähren. Wenn ich keine Pflanzen mehr esse und nur noch Fleisch, habe ich eine mehr oder weniger präbiotikafreie Ernährung, was dann Sinn macht, dass das Mikrobiom sich umstellt. Was man mittlerweile weiß, ist, das Mikrobiom ist in den letzten Jahren immer mehr im Zentrum der Forschung und der Medienaufmerksamkeit gerückt. Man weiß, dass wenn du eine Ernährungsumstellung machst, innerhalb von weniger als 24 Stunden die Bakterien in deinem Darm sich anpassen. Das Mikrobiom reagiert, wenn ich auf einmal gar keine Präbiotika mehr esse, weil ich nur noch Fleisch esse, dann reagiert das Mikrobiom. Und diese Durchfallgeschichte höre ich konstant, das war auch bei mir der Fall. Es war super einfach für mich umzusetzen. Würde ich die Carnivore-Diät komplett dauerhaft machen? Also Ernährung ist mehr als nur Funktion. Das heißt, wenn eine modifizierte Carnivore-Diät. Was ich aber genau genommen auch immer noch mache. Also wenn ich volle Tage habe, ist im Endeffekt mein Frühstück und mein Mittagessen Carnivore. Und dann Abendessen nicht mehr. Also ich bin dann schon noch der Befürworter. Pflanzen haben gewisse Vorteile. Ich verstehe jedoch, also die größten Erfolgsgeschichten im Bereich Carnivore hat man bei diesen Autoimmunerkrankungen. Und ein Punkt, der sehr logisch ist, ist zum einen, eine Carnivore-Diät ist eine sogenannte Eliminationsdiät. Das heißt, ich eliminiere potenzielle Allergene. Wenn ich nur noch Fleisch esse, dann die drei statistisch häufigsten Allergene sind Gluten, Getreide. Ich esse nur Fleisch, kein Getreide. Zweithäufigste Allergenunverträglichkeit ist Milchprodukte. Ich esse nur Fleisch, keine Milchprodukte. Dritthäufigste Unverträglichkeit, Fructose. Ich esse keine Pflanzen, somit auch keine Fructose. Das ist am Ende vom Tag, was ich mache. Ich eliminiere Allergene, indem ich nur Fleisch esse. Das heißt, das Thema ist, genau genommen, ist eine Carnivore-Diät, Hypoallergen. Und der zweite Punkt, der oftmals nicht beachtet wird, ist, Fleisch ist sehr, sehr einfach zu verdauen. Fleisch wird primär im obersten Teil des Dünndarms absorbiert, oder Protein wird primär im obersten Teil des Dünndarms absorbiert und ist somit für den Darm relativ einfach zu verdauen. Und der Darm, ein Großteil unseres Immunsystems, je nachdem, auf wen man hört, zwischen 66% und 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm. Wenn ich eine Autoimmunproblematik habe, also Autoimmun bedeutet, mein eigenes Immunsystem attackiert meine Zellen. Dann geht es darum, wieder Gleichgewicht im Immunsystem herzustellen. Der erste Weg, Gleichgewicht herzustellen, ist es, Stressoren fürs Immunsystem zu eliminieren. Wenn ich jetzt natürlich zum einen mich hypoallergen ernähre und zum anderen auch noch was zu mir nehme, das sehr, sehr einfach zu verdauen ist, im Darm, dann gibt es natürlich mein Immunsystem deutlich mehr Chance, ins Gleichgewicht zu bringen, weil weniger Stress da ist. Viele sagen ja, aber Fleisch ist ja nicht einfach zu verdauen. Im Magen. Der Magen hat genau genommen eine einzige Hauptaufgabe. Das ist die Verflüssigung von Protein. Der hat noch ein paar kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel auch vor Bakterien, Keimen und so weiter zu schützen durch die Säure. Aber genau genommen macht der Magen eine einzige Sache. Er verflüssigt Protein durch die Magensäure und Pepsin. Das heißt, wir kauen es quasi in kleine Stückchen im Mund und dann wird das Fleisch oder das Protein, Fisch und so weiter, verflüssigt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel sowas wie Eiklar oder Proteinpulver als Proteinshake sehr schnell durch den Magen geht und dementsprechend Leuten nicht schwer im Magen liegt. Während zum Beispiel sowas wie rotes Fleisch mal ganz schnell 2 Stunden braucht, um aus dem Magen rauszukommen. Was aber genau genommen aus meiner Sicht ein Vorteil ist. Denn ich habe einen Effekt, quasi Time-Release-Protein. Das ist auch der Punkt, den viele, wenn sie Fleisch zum Frühstück essen, wann sind sie das nächste Mal Hunger? Wann haben sie das nächste Mal Hunger? Da isst du Fleisch zum Frühstück und die nächsten 3, 4, je nachdem, was es für Fleisch ist, 5, 6 Stunden ist kein Hunger. Während viele dann sowas wie zum Beispiel Haferflocken, Porridge oder Nutella-Toast frühstücken, das ist eine Stunde später haben sie wieder Hunger.
Das ist interessant.
Ist ja logisch. Während das Fleisch wird im Magen nur nach und nach abgegeben, weil es im Endeffekt relativ lang braucht, bis es flüssig ist. Das heißt, ich habe so einen Time-Release-Effekt, den kann ich natürlich entsprechend nutzen. Das heißt, Carnivore Autoimmun.
Ich wusste es, Martin, Thema. Dich dazu zu fragen. Nee, sehr interessant, echt krass.
Ich empfehle es immer noch nicht für jeden, auch je nach Genotyp. Das Thema vegan, der eine verträgt besser Fleisch oder besser tierische Produkte als der nächste. Als grobe Richtlinie, je weiter dein Genotyp vom Äquator entfernt sich entwickelt hat, desto weniger Pflanze, desto mehr Tier und desto fetter das Tier. Je näher sich dein Genotyp, also quasi deine Genetik, deine Vorfahren, sich am Äquator entwickelt haben, desto mehr Pflanze und desto mehr hellere und leichtere Proteine. Wenn du hast jetzt keine isländischen Vorfahren, vermute ich, aber wenn du isländische Vorfahren hättest, dann wird es irgendwo Sinn machen, dass du relativ viel fettes Fleisch und fetten Fisch isst. Denn das ist das, womit sich dein Genom entwickelt hat. Während wenn du nah vom Äquator kommst, du automatisch deutlich mehr Sonne, deutlich mehr Böden für Agrarwirtschaft hattest und somit ist die Pflanzenkomponente größer und du hast auch mehr Zugang zu hellem Fleisch und zu Fisch gehabt. Denn als wenn man es ganz einfach macht, als grobe Grundregel, je kälter es wird, desto fetter wird der Fisch und desto fetter wird das Fleisch. Je wärmer es wird, desto leaner das Fleisch, desto heller das Fleisch und desto heller und leaner der Fisch als ganz grobe Grundregel. Da gibt es natürlich in beiden Richtungen Ausnahmen, aber nördliche Tiere haben grundsätzlich einen höheren Fettgehalt, während im südlichen Bereich tendenziell ein Tick weniger ist.
Mega interessant, ja. Ich glaube, deswegen ist ja das Thema dieses Testen, weil man weiß ja gar nicht, woher man eigentlich kommt. Dafür müsste man einen Test machen. Weil zum Beispiel, zum Beispiel bei mir, da ist so viel drin. Ich bin halb Palästinenser, halb Deutscher. wo genau meine DNA herkommt, ist im Endeffekt nicht so leicht zu definieren. Was ich aber interessant finde, ist das Thema mit den Mikrobiomen. Kennst du ja Aubrey Marcus?
Ja.
Genau, und der hat ja eine Mastermind. Kostet 12.000 im Jahr und da gibt es 4 Retreats. Und seine Retreats gehen eigentlich darum, dass man sich körperlich und geistig weiterentwickelt. Und er hat bei dem Körper-Retreat haben die einen Test, der das Thema Darm-Mikrobiom im Endeffekt angeht. Weil die sagen, es ist unser zweites Gehirn. Der Darm ist unser. Und was mich dann wundert, ist, dass eigentlich höre ich wenig darüber. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, aber das ist ja, was mich interessieren würde. Was für Tests gibt es da? Ja? Und wie kann man das Thema angehen? Weil ich glaube, viele haben schon ein Thema mit dem Darm. Und auch selbst wenn ich jetzt, weiß ich nicht, aber sag mir, ob ich richtig liege, selbst wenn ich jetzt kein Thema mit dem Darm habe, kann es sein, dass der mich doch negativ beeinflusst und ich weiß es gar nicht. Weil wenn mein Darmhaushalt besser wäre, wäre mein kompletter Stoffwechsel besser.
100%. Ich bin ein Riesenfan von Tests, wenn mir der Test eine spezifische Antwort gibt. Beispiel sowas wie Vitamin D-Test, macht jeder mal einen Kunden. Du misst dein Vitamin D im Blut, du kriegst einen Wert zurück und basierend auf dem Wert supplementierst du oder gegebenenfalls, wenn der Wert hoch oder zu hoch ist sogar, supplementierst du nicht. Du kannst die Dosierung des Supplements sehr genau auf den Test einstellen. Was genau bei wenig Mikronährstoffen geht, bei Vitamin D geht's. Was direkt zur Hürde mit den Stuhltests führt. Die meisten Stuhltests, die du in Deutschland machen kannst, geben dir viel Ergebnis, das aber genau genommen sehr, sehr unspezifisch ist. Sie sagen dir irgendwas, aber basierend darauf kannst du nichts Spezifisches ändern. Beispiel, je nachdem wie man sieht, gibt es im Darm irgendwo 500.000 verschiedene Bakterien. Wenn du so einen Darmtest machst, testen die irgendwie 12, 20 verschiedene Bakterien und sagen dir, hast du zu viel, hast du zu wenig. Ja. Was machst du jetzt basierend auf dem Ergebnis? Viele sagen, hast du zu wenig, nimmst du Probiotika. Gut. Aber Probiotika sind in den meisten Fällen, nimmst du zwei verschiedene. Du nimmst Bifidobacterium und Lactobacillus. Das sind, wenn du Probiotika kaufst, die beiden sind meistens drin. Es gibt ein paar, wo auch noch mehr drin ist, aber die absolute Mehrheit, mehr oder weniger nur die beiden und noch einen dritten. Das heißt, irgendwas fehlt und dann gibst du halt einfach irgendein anderes Bakterium. Das ist wie wenn du dein Auto zur Wartung bringst, der Ölstand ist niedrig und was du machst, ist, du kippst einfach eine Flasche Wasser in den Innenraum. Das ist exakt das Gleiche. So, wenn der Ölstand leer ist, musst du Öl auffüllen. Ja. Ist aber natürlich bei den Bakterien nicht so einfach, weil es nicht alle als Probiotikum gibt. Und einfach nach dem Motto, hey, du hast zu wenig Bakterien, nimm halt irgendwelche anderen Bakterien, das funktioniert nicht. Ist ebenfalls so, weil das Probiotika ist riesig. Probiotika ist eine gute Sache, aber wird von vielen massiv überbewertet. Die Idee der Probiotika ist, du nimmst Bakterien und die regen den Aufbau von Bakterien im Darm an. Es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis, dass es tatsächlich funktioniert. Probiotika funktionieren, aber nur solange du sie nimmst.
Also du nicht nimmst zum das Bakterium.
Darmflora-Aufbau, oder? Genau. Du nimmst sie, dann hast du sie. Sobald du sie nicht mehr nimmst, ist weg. Das heißt, die Idee des Darmflora-Aufbaus, so funktioniert es nicht.
Es gibt ja manche, die machen so Geld. Aber wir sind mal wieder in der Hose.
Es wird viel verkauft. Ja. Das heißt, die meisten Stuhl oder im Endeffekt alles, was man in Europa aktuell zur Verfügung hat, ist zu unspezifisch und auch zu ungenau. Candida, Hefepilz im Darm, schon mal gehört? Kannst du auch testen lassen. Wenn der Test sagt, du hast Candida, dann hast du Candida. Wenn der Test sagt, du hast kein Candida, dann heißt es das nicht, dass du kein Candida hast. Weil quasi die Abgabe ist in Stufen. Das heißt, du könntest Candida haben, aber wenn du jetzt quasi auf Toilette gehst, ist da nichts im Stuhl. Das heißt, es testet es nicht positiv.
Aber wie kann man dann das Thema angehen im Endeffekt?
Es gibt einen guten Stuhltest, der mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist. Ich stehe in keinster Weise in Verbindung mit der Firma. Das ist in keinster Weise direkte Werbung. Viome. Das ist der Test, den ich verwende. Viome. Warum? Dieser Test gibt dir spezifisches Feedback. Kommt aus USA. Das heißt, wenn du das Ding bestellst, schicken sie es aus USA nach Deutschland und dann schickst du es quasi, die Stuhlprobe schickst du aus Deutschland zurück in die USA. Dauert ein bisschen. Die geben dir doch spezifisches Feedback, Genau wie reagiert dein Mikrobiom, wie reagieren die Bakterien in deinem Darm auf bestimmte Lebensmittel? Das heißt, die geben dir genau Feedback, welche Lebensmittel vermeiden, welche Lebensmittel funktionieren gut. Und der Test, ich habe ein paar andere Messmethoden, die ich noch verwende. Wenn ich die Ergebnisse mit den Lebensmitteln vergleiche, haben wir sehr, sehr häufig Gemeinsamkeiten. Ja. Das heißt, es gibt mir spezifisches Feedback.
Ich glaube, das würde ich mal ausprobieren. Also mich interessiert einfach dieses Testing, ja.
Und das Testthema, also Viome ist mittlerweile in Deutschland verfügbar. Als ich das erste Mal davon gehört habe, hat der Test $800 gekostet, irgendwann $600. Mittlerweile kostet er $149. Und wenn du es retestest, sogar nur $89. Also auch wieder so ein Test, wo du relativ viel Value bekommst für dein Investment, was ich gut finde. Verwende ich nicht bei 100% meiner Kunden, aber verwende ich dann, wenn Darm ein großes Thema ist.
Ah, interessant, ja, aber wir haben den nicht gemacht. Aber ja, ich hatte auch kein Darmthema, aber es interessiert mich einfach.
Dass du bei mir das letzte Mal warst für ein Checkup, ist schon ein bisschen her. Der ist erst seit letztem Jahr verfügbar in Deutschland.
Ah, okay,
davor ging nur USA. Aber auch da in diesem Bereich, da entwickelt sich viel. Tests sind gut, wenn sie dir spezifisches Feedback geben.
Ich hatte mal was am Darm und habe recherchiert, schon sehr lange her, und habe Heilfasten gemacht. Das hat für mich funktioniert. Genau, und seitdem habe ich nichts mehr. Krass.
Einer der Vorteile von Fasten ist der positive Effekt aufs Mikrobiom.
Weil sich wieder erholen kann und in die Balance kommen.
Du gibst ihm Ruhe und natürlich vor allem, du nimmst Stressoren weg. Denn viel von dem, was gegessen wird, ist natürlich ein Stressor fürs Darm. Wie vorher schon, Gluten, Milchprodukte, Fructose ist halt statistisch gesehen ein Stressor für den Darm.
Interesting, weil manche nehmen ja auch die Darmflora von einem gesunden Darm auf. Da gibt es irgendwie...
So eine Fäkaltransplantation. Da gibt es auch mittlerweile einiges an Wissenschaft. Es gibt so ein bekanntes Experiment aus Nordamerika, wo man zwei Zwillinge hatte. Der eine war übergewichtig, der andere war normalgewichtig. Und man hat die Darmflora ausgetauscht mittels Fäkaltransplantation. Und der übergewichtig war und seine Darmflora oder seine Fäkalien in dem Fall abgegeben hat, an den der nicht übergewichtig war, wurde dann schlank. Und der schlank war, wurde übergewichtig. Jeez. Das heißt, mittlerweile weiß man auch, dass die Darmflora einen großen Effekt hat darauf, wie verstoffwechseln wir Nährstoffe, wie nehmen wir Nahrung auf den Hormonaushalt, auf Neurochemie. Man kann zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit einer Depression oder den Bestand einer Depression anhand der Darmflora sehr genau vorhersagen. Und da gibt es mittlerweile vereinzelt Kliniken. Also ich weiß jetzt, in den Bahamas hat eine aufgemacht. Es gibt aber auch zum Beispiel in der Schweiz die Option, so eine Fäkaltransplantation durchzuführen.
Ich
kenne
einen, der macht das, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es fäkal, deswegen wollte ich es nicht sagen. Aber
Im Endeffekt nimmst du eine möglichst unbelastete Fäkalprobe, im Regelfall von Babys, und die wird dann quasi transplantiert und dem Erwachsenen.
Aber das mit den Depressionen ist spannend, weil die Tochter von Jordan Peterson, das macht ja dann auch Sinn, dass sie sozusagen, oder er hat ja auch gesagt, dass er seine Depression dadurch weggegangen ist, dass er Carnivore gegessen hat, wo ja wieder die Allergene nicht vorhanden sind und so weiter und der Darm sich erholen kann. Deswegen, ich finde es mega spannend, diese Tests zu machen, die man selber machen kann, um rauszufinden, wo steht man im Endeffekt. Interessant.
Das heißt, du isst Fisch, Eier?
Ja, ich esse wieder Fisch und Eier, weil ich habe auch mein Trainingsvolumen erhöht. Das heißt, ich esse wieder mehr Eiweiß und ich will nicht so viele Kohlenhydrate essen. So, und das ist immer, was du sagst, was ist mein Ziel? Und dann schaue ich, welche Strategie macht Sinn. Und deswegen habe ich das dementsprechend angepasst. Ja.
Was ging sonst so in Bali und Thailand? Es war auf jeden Fall wärmer als hier und ein bisschen mehr hat die Sonne geschienen.
Also das Konzept zu sagen, dadurch, dass ich mein Business ja remote aufgebaut habe, zu sagen, ich bin im Winter nicht in Deutschland, ist ein Konzept, was mir gefällt, was ich jetzt noch umsetzen kann. Jetzt, ich denke, ich werde es nächsten Winter wieder machen. Ich habe viel gelernt, wie man es machen kann, was Sinn macht und man muss halt an einem Standort bleiben, jetzt bin ich zu viel gereist und dann werde ich das wieder machen. Ich meine, das ist ja gerade, die Frage ist ja im Endeffekt, das ist das Gleiche wie jetzt bei der Ernährung. Ich teste, was tut mir gut, damit ich eine höhere Lebensqualität habe. Und das Gleiche ist jetzt da, wieso ich angefangen habe zu sagen, hey, ich gehe im Winter, gehe ich in ein sonnigeres Land, wo die Atmosphäre anders ist, weil dann geht es mir besser. Ja? Natürlich muss man sich das erst erarbeiten und das kann nicht jeder. Aber für mich ist es so, dadurch, dass ich halb Palästinenser bin, würde ich behaupten, dass ich mehr Sonne brauche vielleicht als jemand, der dem seine DNA nur aus dem Norden ist. Und ich merke, das mir tut es extrem gut. Und ja, was ich versuche, ist halt mein Lifestyle so zu optimieren, in jeder Hinsicht, wie bei der Ernährung und auch mit dem Standort, dass es halt für mich, dass ich mich super wohl und glücklich fühle.
Funktioniert.
So, und das ist, was ich die letzten 2 Jahre eigentlich gemacht habe. Ich habe mich davor nur auf Business konzentriert und habe eine Säule optimiert die ganze Zeit. Dadurch habe ich meinen Körper mit Leidenschaft gezogen und andere Dinge. Und jetzt habe ich halt 2 Jahre andere Bereiche optimiert. Dadurch, dass ich davor so Gas gegeben habe, ermöglicht es mir natürlich, dass ich jetzt mehr Zeit habe und passiv Geld generiere. Ich weiß, das ist nicht bei, das muss man sich erst erarbeiten, das ist eine Luxussituation. Aber ja, deswegen bin ich in Urlaub nach Thailand, nach Bali gegangen und ja, ich würde das wieder machen. Vor allem Bali, ja, hat mir super gefallen.
Das Interessante ist, nach dem ersten Podcast, als erstes Mal hier war, hatte ich einen Haufen Feedback und einer der Punkte, die ich dann auch immer noch mal so ein bisschen nochmal angesprochen habe mit denen, die mir viel gegeben haben. Viele haben so diese Traumvorstellung oder viele Unternehmer haben so die Traumvorstellung, baue ein Business auf, das wirft so und so viele Monate ab und dann mache ich auch, was ich Lust habe. Das hat jeder Selbstständige schon mal mit dem Gedanken gespielt. Viele, die eingestellt sind, haben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Das Interessante ist jedoch, wie viel haben die Eier, es tatsächlich durchzuziehen? Wie viel sind dann, okay, ich mache jetzt whatever x im Monat?
Ja.
Okay, ich mache noch ein bisschen, dann mache ich 2x im Monat.
Ja.
Ich mache noch ein bisschen, dann mache ich 3x im Monat. Es gibt viele, die diese Traumvorstellung haben, von wegen, okay, das ist das, was ich Umsatz machen möchte, das ist das, was ich Profit machen möchte und dann mache ich gar nichts mehr, mache nur noch auf, was ich Bock habe. Fakt ist, es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, die die Eier haben und sagen, okay, jetzt habe ich dieses Ziel erreicht und jetzt lasse ich es so laufen. Es muss nicht mehr sein, sondern ich nehme jetzt quasi die Zeit, um rauszufinden, okay, was ist der nächste Schritt? Was mache ich als nächstes? Oder natürlich ganz klar der Faktor, ich nehme jetzt die Zeit, um mehr in Lebensqualität zu investieren. Denn wie viele träumen davon, in der Situation zu sein, dass sie den Winter nicht in Deutschland verbringen müssen?
Ja, also ich muss sagen, am Anfang ist mir das nicht leicht gefallen, zu sagen, also ich habe zwei Persönlichkeiten in mir. Ich habe einen, der extrem ambitioniert, ein krasser Hustler ist. Und dann habe ich in mir den eher lockeren Chiller, ja. Und die sind sehr, also sehr ambivalent, sehr extrem. Und ich muss das in Balance kriegen, diese zwei Themen, weil ich muss beide Teile leben, dass ich happy bin im Endeffekt. Und deswegen war es extrem schwierig für mich am Anfang loszulassen. Ja, ich konnte ausschlafen, bin morgens um 8 Uhr aufgewacht und ich habe mir gesagt, ey, ich kann machen, was ich will. Aber ich war so getrimmt auf Leistung, dass ich nicht einfach loslassen konnte. Das heißt, bis ich es erstmal hinbekommen habe, zu sagen, ich kann loslassen, das hat gebraucht, jetzt bin ich viel entspannter. Ja, es hat viel mit dem inneren Prozess zu tun, woher ich sozusagen meine Selbstliebe beziehe, ja. Und nicht diese Anerkennung brauche, für mich selber auch, dass ich was erreicht habe, zu krass. Das heißt nicht, dass ich nicht ambitioniert bin. Ja? Aber das heißt einfach, das muss in Balance sein, dieses Thema, hey, ich hustle krass und gleichzeitig, ich gebe mir die Ruhe und muss nichts erreichen. Und das war für mich so die letzten 1-2 Jahre das Thema. Und das Reisen, das war jetzt geil. Und bevor ich angefangen habe, auf Reise zu gehen, habe ich mit einem Freund von mir ausgemacht, dass ich im Februar mit ihm 2 Monate nach Costa Rica gehe, surfen. Der mir Surfen beibringt. Ich habe jetzt abgesagt. Und der Grund, wieso ich abgesagt habe, ist, weil ich habe jetzt wieder diesen anderen Part so stark gelebt. Und ich glaube auch nicht, und jetzt zu deinem Punkt, ich glaube nicht daran, ein Business wächst entweder, ja, oder es schrumpft. So, und damit es wächst, muss man viel Energie reintun. Ja. Und ich würde keinem empfehlen, das Modell zu fahren, ich baue ein Business auf, wo ich extrem viel Energie abgebe, was mich Energie kostet, das gefällt mir eigentlich gar nicht so arg, um dann die Zeit zu haben, weil das meistens nicht funktionieren wird, sondern was ich empfehlen würde, ist, von innen raus zu überlegen, was ist meine Passion? Und dann überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen? Weil Cash wird nicht glücklich machen. Und dieser Modus, den du gemeint hast, der ist eine Illusion. Weil du musst immer an einem Business arbeiten, dass es weiter funktioniert. Bei mir ist es jetzt so, mein Business generiert passiv Cash und ich muss dafür nicht viel arbeiten, aber es ist auch nicht stabil. Es kommt ein Google-Update oder was anderes und ist im Arsch. Ja. Der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich Consulting machen kann. Ja, weil so viele Leute brauchen Marketing und Sales Support, gerade im Startup-Bereich. Und dadurch, dass ich da so viel gemacht habe, kann ich sehr schnell mit einem sehr hohen Stundensatz vielen Leuten helfen. Deswegen bin ich entspannt. Ja, aber man muss da extrem aufpassen. Das ist kein, ich kenne kein Modell, wo das sauber funktioniert. Es funktioniert, wenn ich sehr, sehr lange Business aufgebaut habe und bin dann auf dem Level, sage ich mal, 10 Millionen plus und habe Leute, die für mich das Unternehmen managen. Und dann müssen sich die den Arsch aufreißen. Aber außer mit Immobilien halte ich es für extrem schwierig. Ja. Und ich mache ja auch Immobilien nebenher.
Immobilien ja? funktioniert nur dann, wenn die Kohle hast, um es zu investieren.
Klar.
Also mit Immobilien Geld zu verdienen, funktioniert nur
genau
als das, Investment.
Genau.
Aber mit Immobilien Geld zu verdienen, genau. um es zu investieren.
Da musst du auch eine gewisse Zeit machen, bis man dann gute Trades machen, dass es Sinn macht. Aber ja, ich, also wie du gesagt hast, ich glaube, es ist eine Illusion. Und ich beobachte das ja, ich bin ja so in dieser Startup-Szene drin. Die, die am Anfang krass hustlen und dann auch erfolgreich sind, ja, weil die meisten, von denen hört man ja nicht, aber sind nicht erfolgreich, weil es ist verdammt schwierig, vor allem im Startup-Bereich, dass da was funktioniert. Die sind so jung und so ambitioniert, aber danach ist es bei jedem so, was will ich mit meinem Leben machen? Da kenne ich einige Beispiele. Ja. Die haben geile Exits gemacht, viel Geld verdient, aber die sind dann am gleichen Punkt und fragen sich, hey, was will ich in diesem Leben ausdrücken? Wer will ich sein? Welchen Value will ich geben? Und das ist, was für mich die letzten zwei Jahre sozusagen das Thema war, wieso ich nicht direkt in neues Business rein bin, wirklich die Frage zu stellen, was will ich in diesem Leben ausdrücken? Woran will ich vielleicht bis mein Lebensende ranarbeiten? Welchen Value will ich geben? Ja, ein Value, der von mir kommt. Ja, und ich weiß schon, dass ich gerne Menschen helfe, ihre Ziele zu erreichen. Ich stehe auf Marketing, es sind gewisse Themen, auf die ich stehe und da baue ich gerade ein neues Business auf ja, und experimentiere rum und habe deswegen keinen Bock, mein aktuelles Business zu pushen, weil es mich nicht glücklich macht. Und ich will dir jetzt was erzählen. Ich habe einen Kollege, der macht 2 Millionen Euro Umsatz mit seinem Business und hat ein EBIT von 25%. Also kannst du dir ausrechnen, was er macht. Und der zahlt sich schon ein gutes Gehalt auch aus. Also sozusagen, er hat den EBIT plus sein Gehalt. Und er wollte sein Business verkaufen. Hat's aber, weil es sehr stark an ihm hängt, bekommt es nicht verkauft. Und der ist so weit, dass er zu mir sagt, ich werde wahrscheinlich das Business einfach schließen. Ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, aber es kostet mich so viel Energie, es raubt mir wirklich jeden Nerv, ich habe keinen Bock mehr. Damit will ich sagen, der gibt ja ein Jahresgehalt, ich rede hier von Netto, wenn du sein Gehalt plus das EBIT von einige 100.000 Euro, gibt er einfach auf, weil er keinen Bock mehr hat. Und das wird oft unterschätzt, glaube ich, weil man immer diesen Desire hat und sieht, hey, wenn ich das erreiche, wenn ich diesen Cash habe, dann habe ich so viel Freiheit. Ja, aber du hast dich selber verloren. Das ist, was die meisten immer vergessen. Sie verlieren sich auf dem Weg selber. Und dann, wenn man mit sich selber nicht connected ist, hat man keine Happiness. Dann hast du zwar Geld gemacht und alle Freiheit der Welt, aber was machst du dann, wenn du dich selber nicht kennst, wenn du nicht das getan hast, was du bist? Und so, das ist der Prozess, in dem ich mich jetzt eigentlich befinde, wo ich jetzt auch ein Business aufbaue, wo ich Bock drauf habe von innen raus und nicht nur schaue, was funktioniert. Weil davor habe ich es immer so gemacht, habe ich geschaut, okay, was funktioniert da draußen? Mechanisch überlegt, okay, hier fehlt noch ein Produkt und bin es strategisch angegangen. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, was für ein Value will ich geben? Wie will ich arbeiten? Ich setze mir einen ganz anderen Frame anhand von Faktoren, die ich aufgestellt habe. Ich habe die niedergeschrieben, sage, das sind die Punkte, wie ich mir mein nächstes Business vorstelle. Und nur dann, wenn dieser Filter, ja, wenn sozusagen die neue Idee durch diesen Filter geht, bin ich bereit, das zu tun. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja, in dem Prozess bin ich gerade im Endeffekt.
Nachhaltiger. Der eine oder andere Zuhörer wird sich wahrscheinlich denken, so hier, der hat einfach reden, der ist ja schon da. So nach dem Motto, wer Cash hat, kann sagen, Cash macht
ja, glücklich. Ja, aber ich hab nicht viel Cash, ja. Also das muss man auch sagen, ja.
Es reicht, um den ganzen Winter nicht in Stuttgart zu sein. Okay. Und dann ist vieles auch immer relativ. Beispiel, kennst du die Wissenschaft zum Thema Geld und glücklich? Es gibt
einige
wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema Macht Geld glücklich.
Ja, diese 6.000 Euro.
Genau,
ja.
Es sind irgendwo 50.000 bis 70.000 Jahresgehalt. Bis zu diesem Punkt macht Einkommen tatsächlich glücklicher. Also der, der 60.000 Jahreseinkommen hat, ist statistisch glücklicher als der, der 25.000 Jahreseinkommen hat. Wenn du über diesen 50.000 bis 70.000 Einkommen bist im Jahr, macht es statistisch nicht mehr glücklicher.
Ja, also
diese...
Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, Geld macht nicht glücklich. Ich bin nicht dieser Typ. Ja. Ja.
Diese Vision und Aufgabe, da bin ich voll bei dir. Ne? Auch was ich oft sehe, ist, dass dann diejenigen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Job, aber was machen, wo einfach kein Herz, keine Seele, keine Vision dabei, dann wird auf einmal außerhalb der Arbeit massiv überkompensiert mit Expenses von Auto,
Uhr, richtig, ja, genau.
Reisen und so weiter, was im Endeffekt sagt, nichts anderes als die Aufgabe hat, zu kompensieren, was die Arbeit einem nicht gibt.
Deswegen hast du ja wahrscheinlich den Podcast angefangen, ja? Das, dieses, hey, ich muss jetzt nicht unbedingt rein monetär was machen, sondern ich mache was, wo meine Freude dran ist, ja? Und
an der Stelle, ich muss auch sagen, an alle, die den Podcast hören, vielen Dank. Und das Feedback, das ich konstant bekomme, ist, cool, ja. Ich hatte echt Bock auf den Podcast. Einer der Gründe war, weil ich angefangen habe, selber einen Haufen Podcasts zu konsumieren und dachte, okay, so ein bisschen längere Konversationen zur Verfügung zu stellen für jemanden, der sich rund um das Thema Training und Ernährung im weitesten Sinne interessiert, ist eine coole Idee, dass das jetzt in den ersten paar Monaten, jetzt ja vier Monate alt, dass es in den ersten paar Monaten so viel positives Feedback gibt. Das freut mich. Geil, was im Endeffekt die Idee bestärkt, dass es wichtig ist, so ein bisschen eine lockere Konversation als Form der Unterhaltung mit Inhalt zur Verfügung zu stellen.
Wie ist es für dich persönlich, weil du bist ja den Podcast angegangen und hattest gewisse Vorstellungen, weil du Bock auf das Projekt hast. Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, das ist seit langem ein krasses Projekt, wo dir extrem Freude bereitet. Ja. Was hat es jetzt mit dir gemacht, das Projekt, so freudetechnisch? Wie geht's dir damit?
Ich freue mich auf jede Folge. Mhm. Ich freue mich auf das Aufnehmen. Der Prozess des Aufnehmens ist was, wo ich jedes Mal denke, oh cool. Und ist auch jedes Mal für mich im Gespräch eine ganze Reihe von Dingen dabei, wo ich sage, wie oft kommt es vor? Wir haben uns vor diesem Podcast schon mehrmals länger unterhalten. Mhm. Wie oft kam es vor, dass wir 2 Stunden zusammengesessen sind und uns unterhalten haben? Nie. Mhm. Mhm. Und so geht es mir auch mit vielen, die jetzt Gast im Podcast sind. Die meisten meiner Gäste kannte ich schon vorher, aber mit den allerwenigsten war die Zeit und die Plattform da, zu sagen, komm, lass uns einfach 2 Stunden zusammensetzen und uns über Training und Ernährung im weitesten Sinne zu unterhalten. Und das ist jedes Mal wieder aufs Neue, sind ja jedes Mal Sachen dabei, wo ich mir denke, ah krass, wusste ich gar nicht.
Ja. Interesting, ja. Ich würde sagen, dass du ja im Endeffekt dieses Thema, dass du den Value, den du gibst, dass du Leuten hilfst über das Training, über Ernährung, das hast du ja bewusst ausgesucht, das ist was dich happy macht. Und bei vielen ist es ja so, die würden das ja auch gern machen, wenn sie wüssten, was es ist. Ja? Und ich glaube, das ist das Schwierige, diesen Prozess. Ich bin jetzt an der Stelle, ich tue etwas, was mir nicht gefällt. Wie komme ich denn dahin, dass ich das tue, was mir gefällt. Ja. Weil man weiß es nicht genau, dann hängt man in der Luft, weil man nicht weiß, okay, wo muss ich jetzt denn genau hingehen? Mich würde interessieren, was du, wie du das Thema siehst, wie man das angehen kann oder so. Weil ich habe dazu ein paar Meinungen, aber das ist, ich glaube, das ist interessant.
Das ist eine gute Frage.
Ja, du hast es hinbekommen im Endeffekt. Ja,
im Endeffekt, bei mir war es auch mehr Zufall und mehr ein bisschen klares Commitment zu, was ich nicht will. Also bei mir war relativ schnell klar, ich mache Abi und studiere BWL. Dann habe ich BWL studiert und dann war relativ schnell klar im BWL-Studium, nee. Da war eine ganze Reihe von Gründen, wo ich gesagt habe, so hey, Punkt Nummer 1, mein Leben im Büro zu arbeiten, nee. Mein Leben, ja, so meine Kollegen werden wahrscheinlich die mit mir hier studieren. Nein. So, es waren ein paar Dinge, wo ich dann gesagt habe, oder auch was ich gelernt habe, es war einfach für mich so, okay, das wird einfach nichts. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Und ich habe gesagt, okay, Studium ist vorbei.
Okay, krass.
Es war einfach, ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Und damals habe ich auch kein Krafttraining gemacht. Also da war weit entfernt, dass es in die Richtung gehen soll. Sondern es war einfach für mich so, okay, das ist das, was ich nicht will. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich höre jetzt einfach auf und dann gucke ich einfach mal. Und dann war ich wirklich halt so, ja, wird schon irgendwas kommen. Ich habe nicht mal großartig aktiv gesucht, sondern es war einfach so, ja, jetzt hier ein bisschen arbeiten, habe dann einen relativ lockeren Alltag gehabt, hier ein bisschen Job gejobbt, da ein bisschen gejobbt. So, es war einfach so jetzt, ne? Und dann kam dieses Thema Krafttraining. Und dann war so dieses Ding, oh, dann habe ich dann angefangen im Studio zu arbeiten, in der Sauna, also nicht mal als Trainer oder dergleichen, sondern quasi im Studio, so ein bisschen quasi Studio-Mitgliedschaft for free, weil Angestellter plus noch ein paar Euros verdient, in der Sauna gearbeitet. Und so hat es angefangen und habe ich immer mehr für Training interessiert. Und dann war irgendwann so dieses Ding, bah, vielleicht könnte man ja, ne? Vielleicht wird es ja mein Job. Evelyn, mit der ich jetzt verheiratet bin, war diejenige, die gesagt hat, ey, kannst du nicht als Trainer arbeiten?
War krass.
Und meine Antwort damals war so, ich weiß nicht, ob man als Trainer leben kann. Also gibt's das als, kann man das als Job machen? So, ja. Ja. Und dann war es sogar so, da war relativ schnell, nachdem ich angefangen habe, in der Sauna zu arbeiten, war da Weihnachtsfeier vom Fitnessstudio und dann bin ich eingeladen worden und als Angestellter. Ne? Und dann saß ich neben einem, der war sogar der erste Trainer, der dann für mich hier im Studio im YPSI gearbeitet hat. Der saß neben mir, habe ich mit dem unterhalten und der war dann so, ja, ich arbeite als Trainer, 35 Stunden die Woche. Und ich war da so wie, also dann ausgefragt, so wie das abläuft. Und dann war es okay, fuck, das mache ich auch. Und auch damals war noch so kein Ding, kann man davon leben, sondern es war halt einfach für mich so, hey, ich habe Bock drauf, weiß nicht, ob man davon leben kann, aber es war so, ich habe einfach Bock drauf, egal. Das ist jetzt, war mir da tatsächlich so, einmal mein Job, an dem Punkt war es natürlich dann auch irgendwann so, nachdem du dann zu dem Zeitpunkt 2-3 Jahre nur gejobbt, also kein Plan, was ich jetzt machen soll, war einfach so, okay, jetzt mache ich einfach mal den Job und ob man jetzt davon groß leben kann oder nicht, war mir da echt egal. Und es war dann eher so, da habe ich ein paar Seminare in Deutschland gemacht und habe da relativ schnell gemerkt, hier lerne ich nichts. Und bin dann ins Ausland gegangen und das dritte Seminar, das ich in Ausland gemacht habe, war in London, da waren 60 anwesend. Und da habe ich mich einigen unterhalten, die dann im Endeffekt, ich war der Einzige aus Deutschland, und ich mich einigen unterhalten aus England und Irland, die hatten bestehende Personal Training Businesses. Und da war einer dabei, der war driven, der hat auch in der Jugend, war ein relativ guter Fußballspieler, hat in der Jugend von Manchester United gespielt, waren Ire, war dann wieder in Irland und Bert, der zum Beispiel hat ein PT-Gym gehabt, hat 80 Euro die Stunde genommen, aber sein Punkt war, ich werde dafür bezahlt, Leute zu trainieren, nicht mit ihnen zu reden. Das heißt, ich trainiere drei Leute gleichzeitig, weil du hast ja Pause zwischen den Sätzen und ich coache dich quasi nur, während du deinen Satz machst. Das heißt, ich mache 3 PT-Kunden gleichzeitig, 80 Euro die Stunde. Und da war ich dann schon und dann
habe ich mitbekommen, er arbeitet
morgens, er fängt um 5 an und arbeitet bis abends 21, 22 Uhr, natürlich ein langer Tag. Und dann habe ich natürlich direkt angefangen hochzurechnen. Und dann war ich schon mal so, okay, Moment. In Deutschland sind wir natürlich weit entfernt von diesem Punkt, aber da gibt es Potenzial, wenn das in Irland funktioniert. Warum soll es nicht in Deutschland funktionieren? Mhm. Und da war das erste Mal, ich kann mich nur erinnern, das war eine Pause. Es war ein sonniger Tag, wir standen am Rand von so einem Fußballfeld außerhalb von dieser Seminarlocation und es war das erste Mal, wo ich dachte, wow, okay, vielleicht ist das, was ich da gerade mache, tatsächlich ein Job, der Zukunft hat.
Aber du bist im Endeffekt deine Freude gefolgt, wenn ich es richtig verstanden, weil das ist, weil meine...
Es hat mich einfach interessiert, ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt, war nicht so, okay, curious. Kann man Karriere machen und so, ich war einfach an dem Punkt, ich will jetzt einfach, oder ich sollte vielleicht das halt irgendwas machen und dann machen wir so, nee, dieses Krafttraining-Ding, das fasziniert mich echt, da habe ich echt Bock drauf und ist das natürlich jetzt eine allgemeingültige Formel und auch so zu finden, ich glaube, also dieses Thema so zu finden, was einem Spaß macht, wenn du da so einen Berufsberater oder so eine Berufsberatungs-Consulting-Firma gründen würdest, die das basierend auf einem Test oder Algorithmus für dich findet, ich glaube, das wäre ein riesen Businessmodell, weil extrem viele suchen nach, was mache ich beruflich, was, so einfach ist es nicht und
das ist nicht so
zum
einfach.
Gewissen Maß Passion entwickelt sich auch.
Ja.
Und ist aus meiner Sicht oftmals mehr Einstellung als tatsächlich die Sache an sich. Also ich habe kein Problem, mich auch für andere Dinge zu begeistern. Sobald mich irgendetwas interessiert, fuchse ich mich da voll rein. Ob das jetzt Krafttraining ist, ob das Ernährung ist, oder ob das sowas wie Wein ist, oder ob das sowas wie Reisen ist, oder ob das sowas wie...
Ja, ne? Ja, aber ich verstehe, was du sagst. Meine Theorie ist, ja, Theorie, keine, es ist schon so, dass die Menschen, die Dinge, die aus dem Herzen erleben, Dinge tun, die ihnen Freude bereiten, ja, weil Freude ist ein Indikator für mich, ja, dass es aus dem Herzen kommt. Das ist genauso to be curious for something, weißt du, wirklich neugierig sein auf etwas, ja, das ist alles, es kommt aus dem persönlichen Ich, ja, und damit für mich aus dem Herzen. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, denen man folgen kann. Und die meisten, was ich beobachte, ist materiell, das heißt, sie können von einem gewissen Lebensstandard nicht runter. Ich bin jetzt 5 Jahre bei Daimler oder 10, habe einen gewissen Lebensstandard und dann zu wechseln und diesen, hey, ich gehe auf den 8000er Berg, ich bin bei 3000, damit ich auf 5000 komme, muss ich erst wieder auf 0 runter, um auf das 5000er Basecamp zu gehen. Das ist, was ich beobachte. Und das zweite ist, weil damit der Social Pressure kommt. Weil man dann auf einmal das Umfeld, dann reagieren einige im Umfeld. Und das ist das Zweite. Was denken die anderen? Dieses Materielle. Und das heißt, es ist immer irgendwie was Emotionales, was loszulassen. Und dieses Materielle, das, was ich beobachtet habe. Und der Kollege von mir, der Alex, wo ich dir erzählt habe, der hat 250.000 Euro als, ich habe einen Podcast mit ihm gemacht bei mir, 250.000 verdient als im Sales-Vertrieb.
Software.
Hat gekündigt, weil es ihm einfach nicht mehr entsprochen hat und ist auf Weltreise gegangen und er macht jetzt was komplett anderes. Und ich glaube einfach, man muss loslassen, so wie du es mit BWL gemacht hast, weil ganz viele sind ja an dem Punkt. Und dann ziehen sie es für die Familie oder für irgendjemand durch. So. Und ja, es macht nichts, und ich glaube, deswegen wollte ich darüber reden, es macht nichts so sehr happy, wie wenn man das ausdrücken kann, wer man ist. Ja. Und sozusagen Geld verdient, also von anderen etwas bekommt, Wert. Man merkt, man stiftet Wert mit etwas, was einem selber am Herzen liegt. Und ich glaube, dafür lohnt sich es auch, Dinge loszulassen. Ja. Das ist aber interessant, weil ich kannte die Story von dir noch nicht. Deswegen ist wieder so, ich frage extrem viele Leute danach, und das sind so Patterns, die ich beobachte, Muster, wo ich sage, zum Beispiel als mein letztes Startup, Gymdrive, gescheitert ist, war mein Ego so, ich muss jetzt was anderes machen. Es hat nicht funktioniert, jetzt muss ich was machen, was funktioniert. Und mein ruhigeres, sag ich mal, mein weiteres Ich, wenn ich so ausdrücken will, wo mehr Bewusstsein hatte, war, jetzt musst du erstmal langsam machen, wieder zu dir finden. Und dann bin ich zufällig auf das Kampfsport gekommen und die ganzen Themen, weil es in mir auch so eine Curiosity, jemand hat mir davon erzählt, hat gesagt, hey, willst du mal mitkommen? Habe ich gesagt, okay, ich komme mal mit. Das war, weil es sich richtig angefühlt hat für mich. Und hab dann so gemerkt erst, wie weit ich von mir selber entfernt war wieder. Das heißt sozusagen Kampfsport und die ganzen Dinge haben mich wieder mit mir selber verbunden, bis ich erkennen konnte, auf was ich wirklich Bock hatte, weil ich so weit entfernt war. Deswegen sozusagen, man weiß nie, was jetzt in dem Moment richtig ist. Und für mich ist der Indikator Freude und Curiosity im Endeffekt so ein geiler Indikator, okay, das ist, was das Leben mir sagt, was ich tun soll, um für mich persönlich aufs nächste Level zu kommen, um mit mir selber zu connecten. Und das ist halt nichts, was aus dem Kopf raus ist. Das ist nichts, weil das höre ich auch bei den meisten. Ja, ich habe die und die Passion, aber ich weiß nicht, wie ich es angehen soll, weil es immer aus dem Kopf raus ist, weil man Angst hat. Und das ist so, das ist auch der Hauptgrund für meinen Podcast. Sozusagen.
An der Stelle, für alle, die es noch nicht wissen, du hast auch seit Ende letzten Jahres einen eigenen Podcast. This is Business.
Genau, wobei ich den Namen umändern musste. Ich nenne den meinen Namen um. Ich wollte über Business reden und habe ich gemerkt, ich rede mit den Leuten gar nicht über Business. Aber
vielleicht ist das Business.
Also ich werde den umbenennen in meinen Namen, so wie du es gemacht hast.
Sophia Novaide.
Ja, genau.
Und wo kann man deinen Podcast hören?
Ja, im Endeffekt bei Spotify kann man eingeben, this is Business. Und dann wird er kommen. Und ich habe bisher Stories gehabt mit Menschen, die im Endeffekt ihr Leben transformieren oder ihre Geschichte erzählen, wie sie versuchen, ihre Freude zu finden, ihr Leben zu leben, was auch von innen heraus ist. Und deswegen habe ich den Podcast gemacht, weil ich denke, das kommt bei uns in der Gesellschaft, wird darüber viel zu wenig geredet, weil es so leistungsgetrieben alles ist. Ja? Und ja, das ist für mich ein Passion-Thema. Deswegen spannend, dass bei dir auch wieder so, hey, abgebrochen und dann einfach aus der Neugier heraus. Und klar, Geld ist ein Thema, ja, und ich bin Kapitalist, ja, deswegen, also ich bin keiner.
Ebenfalls.
Ne?
Ebenfalls.
Ja, deswegen, ich glaube aber, es ist möglich, beides zu vereinen. Value zu geben mit was man liebt und dadurch Geld zu, auch wenn es von Anfang an nicht so offensichtlich ist. Man muss nur den Mut haben, den ersten Step zu machen. Ja.
Ja, ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass es von heute auf nachher kommt. Das ist so, gerade wenn wir beim Thema Unternehmertum, Business, wie viele erfolgreiche Businessmodelle waren von Anfang an erfolgreiche Businessmodelle? Mehr oder weniger keins. Sondern es gab so eine Grundidee und dann hat man dieser Grundidee gefeilt, hin und her. Eines meiner Favorite-Beispiele ist Amazon. Die haben einfach angefangen, Bücher zu verkaufen. Warum Bücher? Aus zwei Gründen. Weil es einfach zu lagern und zu versenden ist und weil es einen klaren Preis gibt. Das heißt, du hast quasi so einen Commodity-Effekt oder so einen Wertpapier-Effekt. Dieses Buch kostet 20. Das heißt, wenn der Preis offiziell 20 ist, können wir entsprechend mit dem Preis spielen und es für günstiger verkaufen. Ja. Wenn du jetzt Amazon anschaust, ich kenne keine Aufspaltung ihres Umsatzes, aber ich würde vermuten, dass Bücher ein überraschend geringer prozentualer Anteil ist.
Ja. Es gibt ja YC Combinator, ist der erfolgreichste Accelerator der Welt. Da, ob der Airbnb, Dropbox, egal wer da war. Und der Paul Graham hat den gegründet. PG, der ist so in der Startup-Szene weltweit, ist so eine Legende. Und der hat einen eigenen Blog. Und der hat einen Blogartikel geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie die Überschrift war, aber er hat irgendwie eine Metapher verwendet mit einem Busfahrer. Aber da ging es darum, über erfolgreiche Unternehmer. Und es ging eigentlich darum, dass die, die extrem erfolgreich sind, die sind so curious auf diese Themen. Und deswegen sind die Produkte auch so extrem gut. Weil die sich da so lang und so krass reinhacken. Das ist nicht einfach nur, die wollen jetzt Cash machen. Sondern die sind so getrieben von dem Produkt. Und das ist, was ich auch beobachte, mit Leuten, die extrem gut sind und die haben eine Produktliebe und kommt sehr viel zusammen, brauchst ein sehr gutes Team und sehr, sehr viele Faktoren, die natürlich mit reinspielen, aber die sind besessen auf diese Themen und anders funktioniert es auch nicht. Ja.
Hier eine gute Geschichte zum Thema Airbnb und Startups. Ich war letztes Wochenende in Wien und habe ein zweitägiges Seminar gegeben für die Homesplace Academy. Homesplace ist eine der größten Premium-Fitnessstudio-Ketten auf der Welt und Homesplace Austria hat mich eingeladen. Und der Kontakt kam zustande durch den COO, als Altan, Shoutout an Altan. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, er hat in den USA gearbeitet und hat ein Büro in San Francisco und hat dieses Büro aufgelöst, um nach Miami zu ziehen und hat unter anderem seine Bürostühle verkauft. Er hat die Bürostühle bei sich zu Hause, hat die online verkauft und dann kam da einer und hat einen von diesen Bürostühlen gekauft und hat ihn gefragt, und ja, wir sind jetzt von zu Hause ausgezogen, wir haben jetzt das erste Büro gemietet und dafür brauchen wir jetzt quasi den Stuhl. Und Altan hat ihn gefragt, ja, was macht ihr so? Ah, wir haben so ein Konzept, da gibt es so viele leerstehende Wohnungen, wir vermieten die leerstehenden Wohnungen und greifen jetzt das Hotelbusiness an. Das war einer der Gründer von Airbnb. Und Altan war so, hat er mir jetzt auch erzählt, das ist über 10 Jahre her, der hat mir das so erzählt und ich dachte halt, aha, Hotelbusiness angreifen, so, ja, gut, mach mal. Ne? Und der war halt mega so in seiner, hey, wir greifen Hotelbusiness an. Es gibt so viele leerstehende Wohnungen, das funktioniert. 10 Jahre später,
ja.
Airbnb hat funktioniert. Die hatten die Passion dafür, aber wie immer im Startup-Bereich, wie viel Prozent funktioniert tatsächlich?
Ja, das ist der Punkt, die sind im Valley, da kommen 1000 Faktoren zusammen. Und Timing ist ja auf 1. Dann Team, ja, es kommt ganz viel zusammen. Da gibt es eine lustige Story, ich habe einen Freund von mir und der auch ziemlich früh im Valley war, angefangen hat im Startup-Bereich und der hat die, auf so einem Event, da war das alles noch viel kleiner, hat er die Dropbox-Gründer kennengelernt und die stellen so sein Produkt, also oder erzählen, ja, wir machen hier cloud-basierte Ordnerablage und so weiter. Und er hat sich im Kopf gedacht, das hat er mir mal erzählt, was ist das für eine Idee, das wird nie funktionieren. Ja. Und ich meine, das sind die Dinge, die dann groß werden, wo man am Anfang jeder denkt, das ist Quatsch, das wird nicht klappen. Und jetzt haben sie 300 Millionen User im Endeffekt. Ja. Startup, ich meine, es ist so ein, wir haben uns das ist halt, du versuchst eine Company extrem schnell zu skalieren. Ja, das ist ein, du versuchst ein Düsenjet zu bauen. Das hat nichts mit normalem Business zu tun. Man muss es extrem unterscheiden. Ja, auch die Investoren, die da investieren, die Modelle, wie die ihr Geld verdienen, das ist für mich ein separater Bereich nochmal. Ja, und das ist nicht alles das Gleiche. Business ist nicht Business, ja. Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist auch für mich, das ist auch einer der Filter, wo ich vorher gesagt habe, das nächste Business, was ich aufbaue, ist wieder wie das erste, wo ich kein externes Kapital reinnehme von Anfang an, sondern erst ab einem gewissen Level, wenn ich sage, okay, es macht wirklich Sinn, das Businessmodell ist so klar validiert und man weiß genau, okay, jetzt könnte man extrem wachsen, wenn man Geld reinnimmt. Aber eher zu sagen, hey, langsam organisch zu wachsen und es als Cash Cow aufzubauen und nicht, dass man sagt, hey, ich baue jetzt was auf, weil ich weiß schon, der und der würde es kaufen, ist kein Modell, was mir so Spaß macht. Ja.
Also das nächste Businessmodell ist schon in Planung oder das nächste Business?
Ja, ich bin ja, also im Endeffekt bin ich gerade in der Customer Discovery Phase, wenn man es so im Startup-Bereich nennen will. Das heißt, ich entwickle nicht ein Produkt, sondern ich entwickle meinen Kunde. Das heißt, ich schaue mir an, welche Zielgruppen haben welche Bedürfnisse und teste das, indem ich mit Leuten telefoniere. Das heißt, ich biete Leuten schon Produkte an, die es gar nicht gibt, am Telefon und schaue, wie reagieren die drauf. Ja, ich bin also in der Phase, dass ich mir gesagt habe, es gibt gewisse Zielgruppen, mit denen, das ist auch so ein Punkt. Meine anderen Businesses, das sind Zielgruppen, mit denen will ich gar nicht zusammenarbeiten. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht früher. Ich verbringe aber meine Zeit gerne mit Unternehmern und Freaks und Menschen, die anders denken. Und wenn ich mir überlege, dass ich jeden Tag mit solchen Menschen zusammenarbeiten kann, gibt es mir viel mehr für mein Leben, als wenn ich mit Menschen zu tun habe, auf die ich gar keine Lust habe. So, wo es dann nur darum geht, hey, ich mache ein Businessmodell. Deswegen habe ich erstmal meine Zielgruppen abgesteckt. Und Zielgruppen, mit denen ich A, gerne zusammenarbeite, das sind halt Unternehmer, wo die ihre und die haben viele Probleme, wo man da ansetzen kann. Und gerade bin ich so bei dem Thema, dadurch, dass ich aus dem Marketing und aus dem Sales komme, mit den meisten, die ich telefoniere, die haben schon, wenn es nicht die krassen Startups sind, die haben Probleme im Marketing und Sales, weil es ist extrem schwierig, extrem gute Leute zu bekommen. Und da überlege ich mir gerade ein Education-System und gerade bin ich dabei, eine Art, also das ist die Idee gerade so, du hast eine Art Plattform, wo du als Company zahlst 1.000 Euro im Monat, als Startup zahlst du 500 Euro im Monat, du hast einen Zugang und extrem gute Leute machen dann Live-Classes, 3 Stück die Woche. Und du kannst jetzt, wenn du jetzt in einer Company bist, mit deinem Marketing-Team lernen, aber sehr schnell, sehr interaktiv. Nicht, dass du zum Seminar gehen musst und zigtausende und Hotel und hin und her. So, und da kommen halt 2 Sachen zusammen. A, habe ich sehr gute Kontakte in diesem Bereich, dass ich, glaube ich, sehr gute Leute auf so eine Plattform bringen kann. Und B, verstehe ich die Needs von dieser Zielgruppe. Und daran arbeite ich gerade. Es kann sein, morgen erzähle ich dir was anderes, weil ich es heute getestet habe. Ja? So, das ist im Endeffekt die Phase, die ich bin. Ich baue nichts, was jemand nicht braucht, sondern in dem Moment, wo ich es baue, habe ich schon validiert, ob es funktionieren kann. Deswegen, ich telefoniere eigentlich gerade und teste. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, als man normalerweise hier, oder als die meisten vorgehen, das ist eher aus dem Startup-Bereich. Man testet und baut erst, wenn man weiß, was kann funktionieren und baut dann mit der Zielgruppe gleichzeitig ein Produkt. So rennt man nicht am Markt vorbei.
Ja, das ist adaptiv. Du kannst deutlich schneller reagieren.
Genau. So, du optimierst ja auch dein Produkt mit der Zielgruppe.
Ja, es ist lustig, in kleiner Form, gelegentlich, wenn ich eine Idee für ein Seminar habe, dann ist auch so, dann frage ich ein paar, was hältst du davon? Und wenn das Feedback super ist, dann mache ich es. Manchmal ist es ein bisschen verhalten. Dann sage ich, okay, das, die Idee schiebt man mal lieber auf die Seite.
Ja.
Ja. So ein bisschen, das ist ein guter Punkt. Ist es ein übliches Vorgehen im Startup-Bereich?
Ja, also es gibt einen, der nennt sich Steve Blank. Der hat The 4 Steps to Epiphany, ein Buch geschrieben. Und er war der also der hat selber Unternehmen gegründet, aber er war der Professor, bei dem der Eric Ries in der Klasse war. Und das ist der Lean Startup geschrieben hat. Das heißt, die Lean Startup, die meisten aus dem Bereich kennen, kommt eigentlich von Steve Blank. Und die Theorien von Steve Blank und Lean Startup, das sind eigentlich diese, hey, wir testen am Markt. Oder wir testen direkt am Markt. Wir haben eine Zielgruppe, ein Problem und dann validieren wir, ob wir richtig liegen. Und in diesem Prozess, während wir Interviews machen, während wir schon, sag ich mal, Prototypen verkaufen und so weiter, stellen wir fest, was kann funktionieren, was nicht. Und du wirst immer woanders landen als das, wovon du ursprünglich ausgegangen bist. Und dann neue Entdeckungen machen. Und im Endeffekt ist ja der Insight, also das, was du rausfindest, was andere nicht wissen, das ist ja das ist der Punkt, auf dem du deinen Mehrwert aufbaust dann. Auf dein USP und sonst was aufbaust, weil du was weißt, was vielleicht andere nicht so wissen. Ja? So wie die Airbnb-Jungs. Die wussten, hey, viele Wohnungen stehen leer. Dann das Timing war super, da war die Wirtschaftskrise. Das heißt, viele haben ihren Job verloren, sind reisen gegangen. Dann standen die Wohnungen leer, vor allem in den Regionen. So. Es war eine Theorie, die sie dann, oder eine Hypothese, die sie getestet haben. Und es hat funktioniert. Ja.
Richtig gut.
So, und im Endeffekt, das ist Hypothesen testen.
Dieses Lean Startup ist eines der erfolgreichsten Bücher oder das erfolgreichste Buch in dem Bereich Startup?
Ich würde sagen, es ist ein sehr bekanntes und erfolgreiches Buch im Bereich Startup. Ja, aber es gibt viele Bücher. Ich glaube, was relevant ist, ist zu verstehen, in welcher Phase ist man als Unternehmen? Und dann zu wissen, was muss man tun. Weil du hast am Anfang hast du dieses Problem-Solution-Thema. Das heißt, du hast ein Problem. So als Beispiel. Du hast jetzt ein Problem und ich habe die Lösung dafür. Das heißt aber nicht, dass ich darauf ein Business aufbauen kann. Danach kommt die Stufe Product-Market-Fit. Ja. Und das ist jetzt auch der Punkt. Bei Gymdrive hatten wir Product-Market-Fit. Nur die Metrik dahinter war nicht sauber. Ja. Weil die Unit Economics, wenn man so will, waren nicht gut genug, um darauf, und das ist der nächste Step, ein Businessmodell aufzubauen. Weil nur weil du ein Problem-Solution-Fit hast und Product-Market-Fit, heißt nicht, dass du ein geiles Businessmodell drauf aufbauen kannst. Weil wenn dir Google und Co. die ganze Marge wegnimmt und du immer wieder neue Kunden brauchst, funktioniert zwar dein Produkt, aber dein Businessmodell nicht. Und ich glaube, das muss man so verstehen, diese Stufen. Wo befinde ich mich? An welcher Stufe muss ich was tun? Und in dem Moment, ein Product-Market-Fit hat und weiß auch jetzt, okay, jetzt kann ich im Endeffekt skalieren, dann ist wieder Execution gefragt und dann muss man als Unternehmer, der eigentlich, weil diese, ich sag mal, Entrepreneurship, ja, das sind Menschen, die auf dem weißen Blatt Papier kreativ was Ideen finden, ja, Hypothesen testen und schauen. Aber in dem Moment, wo, sag ich mal, das Konzept steht, geh mal vom Restaurant aus. Ja, das Einrichten des Restaurants und das Konzept finden, das ist, was der Entrepreneur macht. Wenn das aber steht, dann brauchst du einen Geschäftsführer, der das Restaurant sauber managt. Und dann musst du wieder Managementfähigkeiten haben. Und diese Managementfähigkeiten, die sind meistens, bist du eine andere Art von Typ, als der auf dem weißen Blatt Papier. Das heißt, du musst wissen, in welcher Phase muss ich was tun. Ja? Und
ein guter Punkt ist, im Rahmen der Trainerausbildung habe ich auch ein Modul, Modul 6, da ist der zweite Tag, sind zwei Tage, der zweite Tag ist zum Thema Business und einer der Punkte, die ich auch immer mache bei Trainern, du hast im Endeffekt drei Aspekte der Selbstständigen, zum einen der Unternehmer, der Vision hat, der sieht, aus dem Kleinen kann ich was Großes machen, dann hast du den Techniker, der die Begeisterung für das Handwerk hat, was aus meiner Sicht im Bereich Training absolut notwendig ist und in anderen Bereichen ist es weniger notwendig, also Beispiel, wenn du ins Management von McDonald's gehst, brauchst du nicht zwangsweise Begeisterung für gute Burger oder grundsätzlich Begeisterung für Burger. Und der dritte Aspekt ist dieser Management-Aspekt. Das ist quasi der dafür sorgt, dass Toilettenpapier auf Toilette ist. Ja. Und niemand ist alles drei und vor allem niemand ist alles drei gut. Du brauchst aber am Ende vom Tag alles drei. Gerade bei deinem Gastro-Beispiel, das ist eins meiner Favorites, denn es gibt so viele Restaurants, die voll sind, aber wo nichts übrig bleibt. Teilweise sogar nur eine rote Zahl da ist. Weil die Location ist gut, Konzept ist gut, die Leute kommen, aber das ist wirtschaftlich nicht so aufgebaut, als dass es was abwerfen kann. Und ich kenne viele Beispiele von Restaurants, die offensichtlich gut laufen und dann nichts übrig bleibt und da sogar.
Gastro ist hart.
Ja, und dann kenne ich Restaurants, die sind winzig und da bleibt richtig was übrig. Also, weil du hast einfach, du hast, es ist voll, das ist ein gutes Konzept, die Leute finden es gut, die Leute kommen, aber es ist hinten raus deutlich wirtschaftlicher.
Ja, also deswegen, damit was funktioniert, businesstechnisch, muss extrem viel zusammenkommen. Und zum Beispiel das, was ich vorher meinte, diese ganzen Themen wusste ich früher nicht. Jetzt weiß ich im Endeffekt, welche Bereiche gefallen mir und was für ein Typ bin ich. Wen brauche ich, wenn ich ein Unternehmen ab einer gewissen Stufe habe, der mich komplementiert im Endeffekt, dass ich vollständig bin im Team. Und meistens, umso stärker man in einem Bereich ist, umso schwächer ist man im anderen Bereich. Ja? Deswegen brauche ich Leute, die diesen Management-Aspekt haben, Struktur und so weiter. Das ist nicht das, wo da kostet mich extrem viel Energie. Und deswegen, Unternehmertum ist so breit. Ich habe erstmal jetzt 10 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was gefällt mir am Business und was ist meine Rolle. Und für mich, ich sehe das wie ein Marathon. Ich bin jetzt 31, komme ich aus dem Trainingslager. Das Spiel geht ewig. Ja, und deswegen, das hatte ich früher nicht, diese Ruhe zu haben, zu sagen, hey, Step by Step das Ganze zu entwickeln. Ja, ich bin jetzt sozusagen nicht mehr unter diesem innerlichen Druck, ich muss erfolgreich sein, dass ich mich mag und deswegen kann ich aus einer Ruhe raus das Ganze so entwickeln, wie ich will.
Ja. Eine meiner favorite Statistiken dazu ist, Warren Buffett, einer der bekanntesten Investoren der Geschichte der Menschheit, hat über 99% seines Vermögens nach dem 50. Lebensjahr gemacht. Und er hat irgendwie schon im jüngsten Alter irgendwie so Eis am Strand verkauft, so in der Richtung. Aber er hat quasi eine sehr, sehr lange Aufwärm-Anlaufphase, Lernphase gehabt, um dann quasi eben nach 50 dann das alles anzuwenden, um einer der erfolgreichsten Investoren ever zu werden.
Und deswegen auch mit der Ruhe und rein cash-technisch jetzt, ja. Ich sag zu Freunden von mir, die angestellt sind, sag ich, fang an, dich ganz in Ruhe mit Immobilien zu beschäftigen. Weil wenn du nur 2-3 Immobilien in den nächsten 30 Jahren holst, sauber, 2-3, wo dann, sag ich mal, dann hast du 1 Million Euro mehr später. Das hört sich, ja, 1 Million Euro mehr. 1 Million ist nicht so viel. Ja, wir hatten viel Inflation. Das ist nicht mehr so viel, wie es früher mal war. Und es ist nicht so schwierig, 2-3 Wohnungen zu holen. Aber das Mindset zu haben, zu sagen, hey, klar, ich kann das machen. Einfach mal Bücher über Immobilien lesen und Step by Step anfangen. Weil das macht dann einen riesen Unterschied später und es ist nicht so schwer. Ja? Und bei 2-3 Immobilien, da kann man keinen riesen, also das ist, man kann Fehler machen, aber das ist alles noch im Rahmen. Ja? Und es kann einem extrem finanziell helfen, wenn man arbeitet, wenn man sozusagen kein Business hat, wo man extrem viel verdienen kann, sondern wenn man einen normalen Job hat, aber damit kann man sich sozusagen eine finanzielle Freiheit aufbauen. Über lange Zeit.
Eine Form der Altersvorsorge.
Ja, über lange Zeit. Ja, deswegen waren ja in Deutschland die Immobilien so günstig, weil die extrem ängstlich sind, die Deutschen, wenn man sich die Statistik anschaut, Wohnung zu kaufen. Und dann kommen die ganzen Chinesen und andere und kaufen hier Wohnungen. Jetzt ist es, die letzten Jahre hat sich's geändert, da gibt es eine Szene und es kaufen immer mehr Leute. Aber wenn ich das beobachte, viele Ausländer kaufen viel schneller. Die haben nicht dieses Ängstliche. Die gehen da viel progressiver vor. Die sind auch nicht so risikobedacht. Das ist dann wieder der Fehler auf der anderen Seite. Aber ich denke, ja, damit kann man sich ein gutes und Polster aufbauen. Und das, was ich meine, langfristig für die Altersvorsorge. Man muss jetzt nicht sich beeilen. Das ist dieses Buffett-Prinzip. Man hat genug Zeit, Step by Step. Mehr fällt mir jetzt nicht.
Ja, guter Punkt. Das Thailand-Bali-Ding. Du warst in beidem. Was waren die Unterschiede für dich? Du hast die Hälfte der Zeit in Bali verbracht, die Hälfte der Zeit in Thailand. Thailand warst du nur in Phuket?
Ja, man muss betrachten, dass Bali, Australien und Bali von der Entfernung und viele Restaurants und Companies sind von Australien. Und dadurch hast du zum Beispiel in Canggu, so ein dieser touristische Teil, ich nenne mal viele moderne Hipsters-Läden, ja, und du hast ein ganz anderes Flair dort. In Thailand ist es so, dass rein kulinarisch und die Restaurants, du hast dort, das ist immer von Einheimischen betrieben. Dort ist es rechtlich viel schwieriger, sozusagen was aufzubauen. Das gibt es auch, klar, aber nicht wie in der Fülle, wie in Bali, in der Masse. Deswegen,
ja. Bali ist ja so ein bisschen das Mallorca der Australier.
Richtig. Und wenn du dann das Preis-Leistungs-Verhältnis hast, du kannst dort in ein richtig, richtig gutes Restaurant gehen und zahlst die Hälfte, was du hier zahlst in Deutschland. Und Deutschland ist meiner Meinung nach auch noch günstig, auch wenn viele sagen, nee, Deutschland international betrachtet ist günstig, ja. Kaufkraft und dann das Preisverhältnis ist extrem günstig und ist 50% von hier. Und in Thailand, wenn du ein besseres Restaurant hast, hast du das gleiche wie hier. Und das ist halt so, wieso ich sage, wenn ich mir die letzten, ich war jetzt 6 Mal in Thailand. Thailand hat seine Einzigartigkeit, aber was mir in Bali gefallen hat, war, gerade weil ich so dieses Kulinarische und du hast auf dieser einen Insel diese Vielfalt. Ubud, Uluwatu, du hast schon vom Flair her hat es mir, muss ich sagen, ein bisschen besser gefallen als Thailand dieses Jahr.
Warst du in Thailand schon auf Koh Samui?
Ja.
Ich war auch vor einigen Jahren Bangkok, Phuket, Khao Lak und war letztes Jahr für ein Seminar in Koh Samui.
Ja.
Und Thailand war so, okay, war mir ein bisschen zu voll, zu dreckig. Bisschen zu wenig Respekt für die Natur. Ja. Koh Samui war da die große Überraschung. Also da, das war das Fleckchen in Thailand, das mir mit Abstand am meisten gefallen hat. Relativ okay. Ruhig, wenig Verkehr im Vergleich zu den anderen Eckchen. Die Natur ist noch einigermaßen intakt im Gegensatz zu den anderen Fleckchen. Da war ich sehr positiv überrascht.
Ja, das ist schon in Bali ein bisschen überlaufen. Man muss an gewisse Stellen gehen, wo es ruhiger ist. Und es gibt ja andere Inseln nebendran von Bali, wo man hingehen kann, wo man viel Natur hat und
Ruhe. Sikili Islands.
Ja, da gibt es mehrere. Mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber da gibt es einige. Man kann das schon schlau machen. Aber ja, ich will es gar nicht bewerten am Ende vom Tag. Ich finde, jeder Kontinent und jedes Land hat für mich ein besonderes Flair. Und ich spüre, das fühlt sich in meinem, also das hat für mich eine andere. Mein Körper fühlt sich dort anders an. Ich spüre, dass es nicht nur, dass es dort warm ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man spürt, da sind andere Energien. Jede Pflanze, jeder Boden strahlt was aus und ich spüre das, dass es, und das ist, was mich so begeistert, diese Abwechslung zu haben in meinem kompletten System. Weil wenn man in ein neues Land geht oder in ein Land, wo man nicht so oft ist, der Geist wird ja komplett aus der normalen Umgebung rausgerissen. Andere Gerüche, die Straßen, alles ist anders, so dass das Gehirn sich erstmal wieder reframen muss und in dem Modus macht man mehr auf. Und das ist was mich so begeistert am Reisen ist, dass man nicht in diesem Standardtrott in seinem Kopf drin bleibt. Weil man wird sonst zu starr, man wird zu einseitig. Und ich finde, 1-2 Wochen im Hotel sein reicht da nicht aus, sondern wirklich on the road. So, ich bin jetzt 5 Monate durch Südamerika gereist. Da passiert in einem, passiert extrem viel. Ich kann es nicht ausdrücken, es ist auch nicht faktisch belegt. Aber jeder, der viel gereist ist und mal länger von Land zu Land gereist ist, spürt, da passiert was.
Ein Punkt, der faktisch belegt ist, ist die Folge, wir hatten eine Podcast-Folge zum Thema E-Smog vor einiger Zeit.
Zum Thema was?
E-Smog.
E-Smog,
also quasi elektromagnetische Frequenzen.
Ah.
Ne? Und ein Punkt, der bewiesen ist, je höher die Bevölkerungsdichte, desto mehr E-Smog hast du.
Hm.
Aus verschiedensten Gründen, von Handy über WLAN, Elektrostatik und so weiter. Während wenn wir viel reisen, sowas wie Südamerika, sowas wie Südostasien, hast du eine relativ geringe Bevölkerungsdichte an den meisten Orten und relativ viel Natur. Und die Frequenzen von Pflanzen haben eine relativ geringe Frequenz im Vergleich von der Frequenz von Handy, WLAN und so weiter. Das heißt im Endeffekt dein Umfeld, was man auch weiß, der Körper synchronisiert zu einem gewissen Maß mit der Frequenz des Umfelds.
Mhm.
Beispiel, das ist ein Beispiel, das jeder schon mal erlebt hat. Wenn du in einen Club gehst, wo elektronische Musik läuft, grundsätzlich Clubmusik hat eine relativ schnelle Frequenz. Das ist im Regelfall irgendwo im Beta-Bereich oder sogar darüber. Du läufst rein und es ist automatisch so ein Whoop, die Augen gehen auf, du wirst wacher. Das hat einen anregenden Effekt. Das ist auch die Aufgabe von elektronischer Musik. Du willst ja nicht einschlafen, sondern feiern. Das Gegenteil ist klassische Musik oder auch Kirchenmusik. Klassische Musik hat eine relativ niedrige Frequenz, je nachdem, was es ist. Zum Beispiel Barockklassik ist im Bereich von 7,8 Hertz, sogenannten Schumann-Resonanz, was interessanterweise auch der Bereich ist, den man versucht zu erreichen, wenn man meditiert. Und was man weiß, ist, die Zen-Mönche, die am besten erforscht sind, die lange meditieren, sie werden durch die Meditation fähig, willkürlich in kürzer Zeit ihre Hirnfrequenz zu steuern und so runterzufahren. Kirche oder klar, wer schon mal im Konzert klassische Musik war, da bist du drin, das ist nicht wie im Club, boom, Augen auf und go, sondern es ist mehr so ein, ja, es bringt Ruhe rein in das Ganze. Denn das System synchronisiert. Da gibt es auch so Mind Machines in verschiedenster Ausführung, sowas wie CES, kraniale Elektrostimulation, oder dann gibt es so Brillen mit pulsierenden Lichtern und es gibt diese Kopfhörer mit dem Beat, was genau genommen nichts anderes ist. Du setzt dem Organismus eine Frequenz aus und der Organismus passt sich an diese Frequenz an. Und wenn du viel reist, tust du das primär in relativ naturverbundenen Gegenden.
Macht Sinn. Es ist
hier und da mal eine Stadt dazwischen, aber ist relativ naturorientiert.
Weil du davon redest. Ich war in Bali, das ist richtig krass, die haben da so kleine Pyramiden hingebaut und es ist kein klassisches Sound Healing, sondern man geht dann in diese Pyramiden rein und dann gibt es da 6 Betten und es sind Wasserbetten. Und dann legt man sich in diese Wasserbetten rein und über den Wasserbetten sind so Stangen, wo LED-Lichter dran gemacht sind. Und unter dem Wasserbett sind Boxen, also Soundboxen installiert. Und dann hast du jemand drin, der die sozusagen diese Sound-Healing-Zeremonie leitet. Und der macht zusätzlich auch nochmal mit verschiedenen Instrumenten, macht der Geräusche. Aber was passiert ist, die machen dann die ganz komische Töne an. Du legst auf dem Wasserbett. Und das ist so stark, dass das komplette Wasserbett in der Frequenz der Töne vibriert und die LED-Lichter über dir haben auch diese Frequenz. Und ich habe es ja gemacht und das bringt dich in einen ganz krassen Bewusstseinszustand. Und du weißt ja, dass ich in der Hinsicht viel experimentiere. Und das war wirklich ein anderer Bewusstseinszustand, und war mehr als dieses klassische Soundhealing. Weil beim klassischen Soundhealing versucht man ja, dass sozusagen der Klang in Resonanz geht mit dem Körper. Und dadurch, dass man auf dem Wasserbett liegt, schwingt man in diese Frequenz und es passiert mehr als beim klassischen Soundhealing. Es war sehr, sehr interessant. Das ist wie dieses Holotropic Breathing. Das ist ja auch eine Art und Weise, um in einen anderen Zustand zu gehen, den State zu ändern. Ja, das kam mir gerade zu dem Thema. Das ist auch das, was ich nochmal zu dem Punkt in Bali, wenn du nach Ubud gehst, da hast du halt diese Community aus Yoga, Healing. Es ist wie in Koh Phangan. Und du kannst, also ich habe einige Sachen gemacht von Yoga über diese Soundhealing-Sachen. Das sind alles Themen, um Tools, sag ich mal, um sich selber, mit sich selber mehr in Kontakt zu kommen. Und da war ein Unternehmer, 900 Mitarbeiter in Dubai, Agency, hat alles stehen und liegen lassen, ist mit seiner Familie nach Bali und er hat Holotropic Breathing angeboten. Der ist aus dem Netzwerk, weil der auch in diesem IO-Netzwerk, wo ich drin war. Und er hat eine Session mit 50 Leuten, wo der Holotropic Breathing die ganze Zeit macht. Richtig krass.
Krass.
Der hat gesagt, ich will meinen Lifestyle ändern, ich habe keinen Bock mehr auf die Agency und hat sich dort ein Leben aufgebaut.
Das Holotropic Breathing ist ja ähnlich wie diese Atemmeditation, die Wim Hof propagiert. Hast du das schon mal angeschaut?
Ja, ich mache Wim Hof morgens oft. Es sind alles im Endeffekt Techniken, um den State des Gehirns, um in andere Frequenzen zu kommen. Und der Atem ist das Haupttool, was wir haben, um diesen State zu ändern. Und ob das jetzt Wim Hof ist oder Holotropic Breathing, Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Der, wo Holotropic Breathing im Endeffekt mit erfunden hat, weil der hat nämlich LSD-Sessions gemacht. In Bereichen, damals war es noch legal. Der Goblin heißt der genau. Und dann war der aber in Staaten in den USA, wo er leider diese, da durfte er keine LSD-Sessions machen. Und die Leute mit ihm wollten aber eine Session machen. Und dann hat er sich erinnert, dass viele, nachdem die von dem LSD-Trip runtergekommen sind, später gesagt haben, sie sind wieder in den Zustand gekommen, wenn sie mit dem Atem, wenn sie krass eingeatmet haben. Und dann hat der angefangen, da zu experimentieren mit seiner Frau. Und seine Frau macht auch Workshops in Frankfurt, glaube ich. Der ist schon ein bisschen, ja, der ist schon ein bisschen älter, 75 oder sowas, glaube ich. Da gibt es einen Podcast mit ihm bei Tim Ferriss, wo, glaube ich, dran steht als Headline, hat über 4.500 Sessions mitbetreut. Weil der
Okay.
sozusagen einer der Pioniere ist, der wieder oder der dieses ganze Thema Psychedelics angestoßen hat und von dem auch dieses Holotropic Breathing. Und im Endeffekt ist es nichts anderes, als über die Atmung in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Dass sozusagen das Ego, fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der Wachzustand, den du hast, dass der ausgeschalten ist, dass die Filter, die normal da sind, nicht wirken können. Und dann können unterbewusst, und das ist entscheidend, dass unterbewusste Programme, ja, dann nach oben kommen können. Weil zum Beispiel hast du als Kind was erlebt oder als Jugendlicher, und dieses Programm ist bei dir unterbewusst noch abgespeichert und kann nicht an die Oberfläche und wirkt sich dann vielleicht in Krankheiten im Körper aus. Und durch dieses Atmen oder durch andere Sessions können diese unterbewussten Programme hochkommen und man kann im Endeffekt dieses Trauma auflösen. Das ist ja auch was ich meinte, was du da anschauen sollst von Gabor Mate, ist dieses Thema, wir wissen heute durch Research, Addiction und Trauma hängen zusammen und umso mehr Trauma du hast, desto mehr Addiction wirst du haben. Und deswegen löst er ja Addiction, indem er ans Trauma geht und nicht an die Substanz. Und mittlerweile auch mit Ayahuasca und versucht, dieses Trauma aufzulösen. Und es ist jetzt im Endeffekt egal, ob ich Holotropic Breathing verwende, ob ich Meditation verwende, was ja auch mit Atem zu tun hat im Endeffekt, ja. Es ist egal, welches Tool ich verwende, Ayahuasca, LSD. Es geht immer darum, unterbewusste Programme aufzulösen, die einen davon abhalten, einen inneren Frieden zu haben. Und ja, deswegen habe ich dieses Vibrieren in der Pyramide ausprobiert. Was macht es mit meinem Körper? Und ich habe sehr stark auf der Körperebene gespürt, was da passiert. Es sind halt alles Techniken, um sich sozusagen von Negativprogrammen in einem zu lösen, zu befreien. Und ich glaube, das ist wirkliche Lebensqualität und wirkliche Freiheit. Ja, und da gibt es tausende Möglichkeiten. Es gibt Leute, die machen, ich weiß nicht, ob du das kennst, chinesische Quantenmethode. Kennst du das?
Was ist genau?
Und zwar, also das ist echt krass, dass jetzt jemand dir gegenüber und geht in dein unterbewusstes Energiefeld rein. Ja? Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es das geht. Und löst dann diese Programme aus. Sie schnipsen so und testen dann.
Das
Ja.
ist sogar Wissen, das mit den beiden Fingern.
Ja.
Dr. Umura ist der, und der hat in den USA sogar eine Studie gemacht, nennt sich Umura O-Ring, O-Ring, weil es halt zwei O sind. Und hat quasi wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Form des Muskeltests funktioniert. Und es gibt die Form der Psychokinesiologie. Kinesiologie, ursprünglicherweise ist Kinesiologie Bewegungslehre, wird aber vor allem im deutschen Bereich verwendet, in diesem Bereich Muskeltest. Und da gibt es auch ein Lehrbuch zum Thema Psychokinesiologie, wo sie quasi Muskeltest, das Feedback des Körpers, verwenden mit Psychotherapie. Das heißt, was man weiß, ist, dass quasi das Unterbewusste, das du bewusst nicht wahrnimmst, trotzdem eine Reaktion im Körper auslöst und du so über quasi, wenn du einen Muskeltest machst, Muskelkraft testen kannst, ob es ein Stressor ist oder nicht. Das heißt, Stressoren reduzieren Muskelkraft. Und das wird da in dem Fall in der Psychotherapie verwendet, dass du quasi Psychotherapie machst, also in dem Fall Psychotherapeuten bzw. Ärzte, und du nicht, ich warte quasi nicht auf deine Antwort, sondern ich verwende den Muskeltest, um quasi physisches Feedback zu bekommen. Auch quasi der Körper mit einer Stresssituation reagiert oder nicht. Das hört sich sehr ähnlich an zu...
Ja, das ist, sind alles verschiedene Tools, die aufs Gleiche abzielen. Ja? Im Endeffekt mit sich selber in Einklang zu kommen und sich zu befreien von Negativprogrammen. Und ob du jetzt von der Körperseite, weil jedes Trauma ist auch im Körper gespeichert. Ja, zum Beispiel Kindheitstrauma, sagt man, die speichern sich krass in der Leiste ab. Ja, deswegen mache ich zum Beispiel morgens, ich dehne meinen kompletten Körper und ich spüre auch an manchen Stellen, wo ich extrem, wo ich noch Schmerzen habe, wenn ich zum Beispiel krass in den Schneidersitz gehe und dann meditiere ich in diesem Zustand, weil ich, mein Körper löst dann diese Spannungen, die eigentlich vom, zum Beispiel Menschen, die extrem steif in ihrem Denken sind, haben auch im Körper wieder die Reaktion. Und jetzt kann man auf den Körper einwirken, dass das Denken sich verändert. Und das ist eigentlich, ist ein holistisches System, was leider bei uns in der, wir haben immer fachspezifisch die Ausbildung, ja, ist kein holistisches System, aber im Endeffekt geht es darum, wie kann ich zu mir selber connecten, um frei zu sein von inneren, sag ich mal, Zwängen. Ja, das hängt alles zusammen. Sehr spannend. Ja, ich habe selber privat sehr viel Geld ausgegeben und bin weltweit gereist zu Leuten, ob es Schamane waren oder Hypnose, egal was, um selber zu testen. Leider habe ich das nicht dokumentiert. Ja.
Aber was ein interessanter Punkt ist, am Anfang, als du gesagt hast, mit der 46 Länder, die du schon bereist hast, war die Frage, die ich im Kopf hatte, aber noch keinen Moment hatte, sie auszusprechen. Was waren die, wo du sagst, okay, die Top 3, ich bin ein großer Freund von den dreien.
Top 3, ja.
Die Top 3,
also okay.
Von den 46 Ländern, wo du warst, was ist die Top 3, also, wo du sagst, wow, das war... Bali hört sich so ein bisschen
an. Aber, ja, das war, weil ich dieses Jahr dort war, zum ersten Mal, aber Kolumbien ist bei mir ganz oben. Das liegt, die Mentalität dort, vor allem von den Frauen, ist krass. Ist eine andere Welt. Das liebe ich. Ist der absolute Hammer. Dort wirst du nicht in den Club gehen und erleben, dass ein Mann oder eine Frau einfach rumsteht. Die Frau wird auf dich zukommen, mit dir tanzen. Das ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein der Frau. Ja, das liegt natürlich an der Kultur. Aber wie die mit ihrer Weiblichkeit spielen und umgehen. Dann die Natur dort ist krank. Ich war in Kolumbien und bin danach nach Neuseeland geflogen. Und jeder hat immer gesagt, Neuseeland ist so krass. Und Neuseeland ist auch krass. Aber ich war so geflasht von Kolumbien, dass ich Neuseeland für mich, weil ich die Bench hatte, nicht so krass war wie Kolumbien. Das heißt was, ja. Und dann allgemein die Mentalität von den Menschen. Also ich habe Kolumbianer haben eine Lebensfreude, eine Lebensart. Unglaublich. Ich war in China geschäftlich, war in Guangzhou und da war ich im Restaurant, im Arabischen, ich wollte unbedingt Arabisch essen. Alles voll, ein Tisch noch frei. Ich setze mich hin. Nach 5 Minuten kommt der Kellner zu mir und sagt so, hey, können wir noch jemanden zu dir setzen? Und du weißt, ich bin weltoffen, ich sage, oh, kein Problem. Da war ein Kolumbianer. Ich war mit dem Kolumbianer die ganze Nacht unterwegs in Clubs, wo nur Inder und Kolumbianer waren. Ich habe seine ganzen Freunde kennengelernt. Der hat mir alle Stories erzählt. Ich habe mit denen connected. Ganz krass. Ja, die sind immer nach China geflogen und hatten Stores in Bogota und Medellin und haben die gefälschten Waren gekauft und haben es dort verkauft. Und die haben 3 Monate im Jahr in diesem Hotel gelebt. Krass. Und die kannten schon, weißt du, in dem Club, sowas habe ich auch noch nie erlebt, Kolumbianer und Inder. Und so eine gemischte Musik ist so, hä? Ganz komisch. Auch viele kolumbianische Frauen. Und ich saß mit dem am Tisch, mit anderen. Die haben mich eingeladen auf alles. Hey, willst du noch was haben? Ja, einfach. Und es war wieder für mich so der Beweis. Hey, die Kolumbianer sind so krass. Ja. Also deswegen, Kolumbien ist bei mir ganz oben. Dann Griechenland ist bei mir ganz oben.
Festland oder Inseln?
Beides. Griechenland, Preis, Leistung, Essen. Freundlichkeit der Menschen. Das ist krass. Viele fliegen ja immer nach Mallorca. Gleiche Zeit kannst du nach Thessaloniki fliegen. Kriegst für dein Geld mehr. Ja, deswegen.
Mit 16 war ich mal in Thessaloniki. 20 Jahre her.
Also Griechenland ist für mich auch krass. Ja, Bolivien.
Okay.
Aber es kann sein, weil ich in Bolivien, in Bolivien, ich war 10 Tage in La Paz, ist die Hauptstadt. Auch sehr krasse Zeit gehabt. Du kannst halt wieder alles machen. Ich bin auf dem 5000 Meter Berg, glaube ich. Für damals, vor 10 Jahren, war das $100 für 3 Tage mit 2 Guides, mit Essen, mit allem. $100. Wahrscheinlich geht es heutzutage nicht mehr. Ich war auf dem Markt, 10 Cent für so ein Brötchen. Ich bin in Clubs gewesen, ich habe gedacht, ich bin der König. Ja, also vielleicht war es mein Erlebnis, was ich dort hatte. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch war total geflasht von Bolivien. Weil du hast wieder diese Vielfalt. Du gehst auf den Titicaca-See, ja, bist auf 4000 Meter Höhe, dann gehst du wieder in den Dschungel. Der Altitude-Unterschied und so, ja. Also es ist schon. Warst du schon mal in Bolivien?
Nee.
Weil du kannst dann in die Salzwüste gehen und von der Salzwüste nach Chile und diese, weißt du, hast du auf einmal eine Wüste. Du hast so viel Vielfalt in einem Land und dein Geld ist dort das Zehnfache wert. Ich sag dir, das Zehnfache. Ja, es ist unglaublich.
In Lateinamerika fehlt mir fast alles. Ich war in Rio und Sao Paulo und
das war geil, da kommt noch. Ja, also Bolivien kann ich dir nur empfehlen.
Kolumbien ist auch ganz oben auf meiner Liste. Die müssen nie raten, warum. Steak. Ja. Wenn du mit Leuten aus Kolumbien redest, beziehungsweise die schon in Kolumbien waren, sagen, die Kolumbianer haben das beste Steak der Welt. Aber es ist nicht sonderlich bekannt, weil sie es nicht groß exportieren.
Die essen selber.
Ja, also dieses argentinische und brasilianische Fleisch, das kolumbianische ist anscheinend deutlich besser. Wie weit das jetzt tatsächlich das Beste ist, sind wir dahingestellt. Fakt ist, die Fleischqualität soll ausgezeichnet sein.
Ja, also es gibt so viel zu entdecken. Ich habe ja gesagt, ich will nicht reisen, aber jetzt allein, ich rede mich schon selber wieder ins Reisen rein. Ja, aber das ist auch, man muss ein bisschen abseits manchmal schauen. Weil man tendiert dazu, in die Richtung zu gehen, die sehr beliebt sind. Aber wenn man jetzt nach Cartagena geht, nach Kolumbien, dann geht man ein bisschen abseits. Da kann man für ein Drittel, was man in anderen Ländern, den Tauchschein machen. Ich habe dort meinen Tauchschein gemacht. Für extrem wenig Geld. Ja. Du hast dort ganz krasse Naturparks. Ja. Das haben die meisten nur nicht so ganz auf dem Schirm. Deswegen lohnt es auch Ecuador zum Beispiel.
Klima dort ist auch super.
Ja, super. Also deswegen sind die Leute ja so drauf. Ja, du merkst sofort den Unterschied. Bist du auf der Seite Kolumbien, Brasilien oder gehst du über die Anden, wo es kühler ist? Die Menschen sind komplett wieder anders durch dieses Klima. Merkst du diese ganz andere Art von Mensch. Also wenn du noch nie durch Südamerika gereist bist, so ein Monat mal über die Anden zu reisen, das ist schon ein Erlebnis. Machu Picchu, alles durchzumachen, ist schon krass. Besondere Energien dort. Das merkt man auch wieder.
Das ist so kalt, das ist einer der Gründe, die mich abgehalten haben. Zum Beispiel Cartagena, wenn du schräg rüber ist Curaçao. Da war ich so begeistert von. Wasser war Wahnsinn, auch die Insel war richtig cool. Und auch so diese untere Grenze der Karibik, Domrep, Jamaika. Ja, das war ich schon, da ist schön warm. Also sobald es kalt wird.
Du bist ja so ein Jamaika-Fan, gell?
Das war eins der Dinge, die ich am meisten überrascht haben.
Wieso Jamaika?
Wir waren in der Nordküste und es war so eine Mischung aus, es war einfach locker. Die waren alle super cool, super lustig. Wir hatten einen am Bootsverleih, das war der Halbbruder von Snoop Dogg. Sah 1:1 so aus. Egal mit wem du geredet hast, es war mit jedem einfach direkt lustig. Kulturell fand ich es ganz interessant, da du ja Jamaika ist ein Tick anders als die anderen karibischen Inseln, da du Jamaika auch ein relativ gesetztes Klima hast, sobald du ins Land reingehst. Also wird es relativ kühl. Ja, da sind schnell mal auf dem Berg oben 15 Grad. Zum Beispiel Domrep, da war ich auch schon in Bergen, aber es ist nicht so feucht kühl. Dementsprechend auch Jamaika, das Kaffeethema ist da recht groß. Es war recht locker, es war kulturell gut. Essenstechnisch war ich begeistert. Es war komplett anders. Die haben da viele Sachen, die du so nirgends bekommst, sowas wie so Brotfrucht oder so Kalalu, das ist so ähnlich wie Spinat. Oder essen sie so kleinen Fisch zum Frühstück. Oder Klassiker Jerk Chicken. Das war einer der Punkte, wo ich sage, okay, Hammer. Und der Wechsel. Also wir hatten nämlich jetzt eine kleine Hütte am Strand. War schräg gegenüber war die Golden Eye Villa. Golden Eye in James Bond. Der Titel Golden Eye kommt, weil dieses Haus so hieß. Und dieses Haus ist das Haus, in dem alle 12 James Bond Romane geschrieben wurden.
Ah, krass.
Der Sir Ian Fleming hat sich in Jamaika verliebt und hat 2 Monate im Jahr im Winter, kommt eigentlich aus England, und hat 2 Monate im Jahr im Winter auf Jamaika verbracht und hat da dieses Haus gehabt. Wir haben uns auch einmal angeschaut. Im Endeffekt, es gibt keine Fenster. Das sind Mauern mit einem Dach drauf und die Fenster sind nur so Holzverschläge auf so einer Klippe drauf. Mit so einem, kannst du runterlaufen, Wasser, glasklares Wasser. Und dort hat er alle James-Bond-Romane geschrieben. Deswegen ist auch dieses James-Bond so, im Nachhinein, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, diese ganzen Unterwasserszenen, diese Tauchszenen, diese Strandszenen, das ist alles von Jamaika inspiriert. Mhm. James-Bond hat ja sehr viel von diesen, gerade die Tauch- und Unterwasserwelt und so, weil er so fasziniert war von dieser Unterwasserwelt. Was auch für mich, ich war dort ein paar Mal tauchen.
Hast du einen Tauchschein?
Ja, einen Tauchschein und Schnorcheln. Viel Fisch gibt es nicht. Sie haben jedoch ganz abgefahrene Korallenformationen. Also sie haben teilweise 10 Meter hohe Korallen, die dann so Schluchten und so Höhlen bilden. Ja. Glasklares Wasser, warm, Karibik, klar. Die Unterwasserwelt, das ist im Endeffekt, das ist ein kleines Korallengebirge mit einem Haufen Höhlen, was ich auch so in der Form noch nirgends gesehen hatte.
Ja.
Und dann natürlich der Wechsel zwischen, du hast diese Einheimischen, du hast relativ wenig Hotels, Jamaika ist touristisch nicht so
Das ist, offen. Was ich meine, hast, wenn das nicht zu touristisch ist, wie viel man da wieder rausholen kann. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht in touristische Gebiete gehe, ich mag beides, kann aus beiden was rausziehen, ja? Aber wenn man oft in touristische Gegenden geht, macht es mal Sinn, in nicht so touristische Gegenden zu gehen, jetzt wie du zum Beispiel in Jamaika. Ja?
Paar All-Inclusive-Hotels gibt es hier und da mal. Aber sonst passiert da relativ wenig. Und du hast halt die ganzen kleinen Örtchen oben an der Küste. Wir sind bis Montego Bay, was an der Nordwestküste ist, geflogen. Und dann quasi fast einmal ganz rüber nach Osten gefahren. Oracabessa hieß es. Das war so anders als jede andere karibische Insel. Aber ich sagen muss, mir hat jede gut gefallen. Und jede hat so ein bisschen was Eigenes. Von Mexiko war ich auch riesig überrascht. Mexiko hatte ich auch so nicht auf dem Schirm. Warst du schon mal?
Nee, ich habe dieses Jahr auf dem Schirm Mexiko oder Kolumbien. Ja.
Ich hatte eine neue Kundin, die hat ein Reisebüro. Und selber geht sie irgendwie 15 Mal im Jahr in Urlaub. Großteil natürlich Research, richtig? und dann war halt eine meiner Fragen, was ist der Ort, wo jeder mal Urlaub machen sollte, aber es niemand auf dem Schirm hat? Und sie war dann so, Mexiko.
Mexiko.
Ja. Und ich war so, what? Und sie war halt so, hey, du hast die Kultur, du hast das Essen, du hast karibische Strände. Und ich war so, okay, Mexiko. Und dann war auch, okay, lass mal anschauen. Das, was ich dann gefunden habe, fand ich ganz okay. Und dann sind wir auch 2,5, 3 Wochen nach Mexiko. Yucatan-Halbinsel. Und ich war, wow. Also, du bist halt ein bisschen mehr, dadurch, dass es eine Halbinsel ist, keine Insel. Du hast da ein bisschen Platz, du hast auch wieder ein bisschen Wechsel. Du kannst natürlich sowas machen wie so Playa del Carmen oder Cancun. Was halt Touri ist,
Klassiker,
Animation, ja. Bunker. Oder du fährst ganz hoch ans Ende von Yucatan. Da ist so eine kleine Insel, Holbox. Da gibt es keine Straßen. Da ist im Endeffekt Fortbewegungsmittel. Sind Golfkarts mit Profilreifen drauf. Touristisch, als ich dort war, war es 5 Jahre vorher, gab es die ersten Hotels. Also touristisch sehr, sehr jung. Du hast relativ kühles Wasser. Da das quasi vom Norden runterkommt, also es quasi nicht dieses karibische Meer, wie du an der Unterseite hast, was auch in Richtung Kolumbien geht, sondern an der Nordseite relativ viel Strömung und das Wasser ist super flach. Das heißt, wenn da Ebbe ist, bist du 300 Meter draußen und das Wasser ist 10 Zentimeter hoch. Und dann kannst du halt quasi einen Spaziergang an der Küste entlang machen, nicht viel los. Mexiko ist, die Küche ist, also meistens, wenn ich irgendwo länger bin, an einem gewissen Punkt will ich was anderes essen als lokal. Wir waren dann wieder in Mexiko 1 Monat. Ich habe halt 1 Monat nichts anderes gegessen, außer mexikanisch.
Krass.
Mexiko war eine...
Du hast mich jetzt mal in Mexiko, weil die beste Freundin von meiner Frau, die war in Mexiko und Kolumbien jetzt. Dann habe ich mal gesagt, dass meine Frau entscheiden soll. Und dann meinte sie ja eher vielleicht Kolumbien, weil ihre Freundin meinte, dass es dort besser ist. Also du hast mich jetzt wieder mehr
mal recherchieren. Das bisschen, ja, was ich in Mexiko gesehen habe, die vier Highlights, Holbosch, weil es einfach so unberührt und neu ist. Das, zumindest als ich dort war, vier Jahre her, da war halt, ne, es gab noch nicht viel. Und dann auch so Dinge, habe ich halt gefragt, okay, Tacos, wo essen die Local Tacos? Und dann sind wir in so einen Taco-Laden gegangen, der halt irgendwie aussah wie bei uns eine Dönerbude. Ne? Abendessen zu zweit, $5. Die Tacos waren, ich mochte keine Tacos bis dahin.
Die haben die
in Mexiko haben wir fast nur Tacos gegessen. Das hat Mais-Tortilla, Limette, Fleisch, Avocado, Salsa.
Aber wie war das mit der Kriminalität?
Lass mich die vier Punkte und dann kommen wir. Kriminalität ist bei weitem nicht das große Problem. Holbosch, weil es halt so ursprünglich ist. Dann waren auch beides Mal in Playa del Carmen. Da kannst du halt, wenn du sagen willst, okay, ich will Luxus, ich will Ressort, ich will halt alles, ne? Ich will einen kleinen Pool, ich will halt alles, was alles schön ist. Tulum. Tulum hat für den einen oder anderen vielleicht auch schon gehört, ist so ein Hippie-Dörfchen.
Ja, ich kenne Tulum, ja.
Ist viel so Blogger, Instagram. Wenn Tulum, da gibt es Hotels, die sind eine halbe Stunde weg von Tulum und auf der Hotel-Website steht, es ist in Tulum.
Ah.
Es ist nicht in Tulum. Auch der Norden von Tulum ist auch nicht Tulum. Es gibt eine lange Straße am Strand. Guck, dass wenn du nach Tulum gehst, dein Hotel im unteren Drittel dieser Straße ist. Diese Straße hat auch die höchste Dichte an guten Restaurants an jedem Ort, wo ich jemals war. Sagt dir Noma was? Dieses Restaurant in Kopenhagen? Die wurden mehrmals zum besten Restaurant der Welt gewählt. Die hatten einen Pop-up genau in der Mitte von diesem unteren Drittel.
Oh,
das Ding ist, drei Restaurants hoch und drei Restaurants runter isst du auf diesem Niveau. Es ist nicht nur Qualität, sondern auch der künstlerische Aspekt des Essens ist abgefahren.
Krass.
Ne? Du hast im Endeffekt hast du die Strandstraße, Richtung Land hast du nur Restaurants und dann Richtung Meer hast du Hotels. Und die meisten Hotels sind irgendwo zwischen das kleinste Hotel, in dem wir waren 8 Zimmer. Und wenn du was Großes willst, ist halt so 30 Zimmer. Also da ist nichts mit Bunker, es ist alles recht ursprünglich. Und Nummer 4 ist definitiv Mexico City. Ja, aber auch hier Kriminalität. Der Punkt ist, wir sind nach Mexico City rein, ich schon im Hotel geschrieben, so Pickup am Flughafen. Ich dachte, okay, in Mexico City muss ich mir kein Taxi holen. Ne? Sondern ich ein Hotel geschrieben, hier bitte, schickt ein Auto, holt uns ab, dann habe ich den Punkt Mexico City schon mal weg. Dann liest du natürlich auch online so ein bisschen, aber dann denkst du, ja, komm, ne? Beispiel, letztes Jahr war ich in Hongkong. Hongkong in den Medien, die Ausschreitungen, ne? Nachrichten. Und ich habe in der Woche vor dem Seminar, das ich dort gegeben habe, E-Mails bekommen, ja, findet Seminar überhaupt statt von Teilnehmern? Und ich so, ich habe einen Flug, ich komme, wird schon passen. Ich habe nichts von diesen Ausschreitungen mitgekriegt. Ich war 4 Tage in Hongkong, ich habe nichts davon mitbekommen. Ne? Genauso ist es in Mexico City. Ich habe einen Taxifahrer gefragt, er hat gesagt, klar, hier gibt's Gegenden, da gehst du nicht hin. Und der Taxifahrer war irgendwie Mitte 40, hat gesagt, so, hey, ich lebe mein ganzes Leben in Mexico City. Ich war noch nie in den Gegenden. Es gibt im Endeffekt in der Innenstadt 2 große Bereiche. Einmal hast du so ein Banken-Botschafts-Business-Viertel mit direkt nebendran einem Park, der größer ist als der Central Park. Ich habe ein halbes Jahr in Barcelona gelebt, vor 15 Jahren. Dieses Viertel war Barcelona. Es hatte so einen spanischen Flair, relativ modernen Gebäude aus Glas, natürlich auch Starbucks und so weiter. Und dann gibt es das Viertel nebendran, das ist die Altstadt. Du hast so Pyramiden in der Altstadt. Und du hast die Altstadt, die Geschichte von Mexico City ist so, eigentlich war es ein See, um den rum kleine Ortschaften waren. Dieser See ist dann ausgetrocknet und dann hat man einfach den See zugebaut, was irgendwann dann eine große Ortschaft war. Das Problem mit See ist, der Untergrund ist ja relativ weich. Und quasi diese Altstadt ist genau an dem Punkt, an dem die Erde am weichsten ist. Das heißt, Gebäude sinken ab. Jeder, der schon mal in Pisa war, mit dem schiefen Turm von Pisa, in der Altstadt von Mexico City ist jedes dritte Gebäude so. Du hast ein schräges Gebäude nach dem anderen. Du hast eine Kirche, die ist 1,5 Meter abgesunken, wo sie jetzt so eine Brücke gebaut haben und einen separaten Boden reingebaut haben, dass du überhaupt reinlaufen kannst. Du hast einen Haufen alte Gebäude. Es war der James Bond. Ich glaube, es war Quantum Solace. Quäntchen Trost. Leid. Ja, der, einer von der James Bond beginnt mit so einem Umzug.
Ah, ja, der vorletzte war es, genau. Glaube ich.
Das ist Mexico
City.
Das ist Mexico City, dieser Umzug. Diesen Umzug gibt es nicht. Die haben sich den einfallen lassen. Was? Für James Bond. Krank. Und nach dem James Bond war die Nachfrage nach diesem Umzug so groß, dass sie nur wegen dem James Bond jetzt jedes Jahr diesen Umzug machen. Ja. Und es ist genauso, Mexiko-Stadt sieht genauso in der Altstadt aus. Es ist clean, es ist sauber. Du hast diese Pyramiden noch in der Innenstadt, die touristisch gut aufbereitet sind, dass du es angucken kannst. Essen war abgefahren, was genau genommen der Hauptgrund war, warum ich überhaupt nach Mexico City bin. Die erste Staffel von Chef's Table, die auf Netflix, da war ein mexikanischer Koch. Und das habe ich angeschaut und dann dachte ich, Mexico City, wie komme ich da nur hin? Ich habe schon geschaut, bin ich irgendwo, wo man das irgendwie einbauen kann? Und damals war halt nichts auf dem Schirm, dachte ich, boah, aber das würde ich mir, da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann, als wir das zweite Mal nach Mexiko sind, habe ich so geguckt und gedacht, hey, das war ein 2,5 Stunden Flug.
Warst du dann bei dem
auch? Genau. Ja. Dann waren wir eine Nacht in Mexico City auf dem Rückflug, nur quasi.
Nur ich war auch mal bei dieser Anna in Slowenien.
Ah, ja.
Und da war die noch nicht ganz so big. Also es war auch nach Netflix, deswegen kannten wir sie. 7 Stunden hingefahren. Ja. Aber das war halt so ein Tag übernachten mit 12-Gänge-Menü. Ja. Ein Abend 6 für 400 Euro oder sowas. Ja. Also, und ich glaube, die hat jetzt die Preise für 3- oder 4-facht. Ja. Ist komplett ausgebucht. Aber ja, es war ein Erlebnis. Ist schon spannend. Meine Frau meinte auch so, wir müssen zu jedem von dem Chef Tables. Ich war jetzt ja in Berlin, war ich bei dem.
Tim Raue.
Ja, ich war, das war eine Privatveranstaltung von einem Freund von ihm. Der war auch dort und ich, das waren nur so Unternehmer. Und ja, da sag ich so, hey, irgendwo kommst du mir bekannt vor. Ja. Habe ich gefragt. Ja.
Im Restaurant, hast du bei ihm gegessen?
Ich habe nicht gegessen. Okay. Ich kam später erst, aber es war im Restaurant und es kam mir bekannt vor. Und dann habe ich gedacht, weil ich, ob das diese Netflix...
ich bin ein großer Fan, ich war auch schon bei ihm. Hm. Und in Deutschland, die meisten, wenn du so dieser Essen als Kunst, Fine Dining, mich auseinandersetzt, die französischen Einflüsse in Deutschland sind schon sehr, sehr hoch. Also du hast dieses klassische Foie Gras, Wachtel, das hast du halt dreimal gemacht, brauchst du nie wieder. Und er war ja der ist auch plus minus so alt wie wir. Und er war der auch die Schnauze voll hatte von diesem Französisch. Und dann nach Asien gegangen ist und dann quasi zurückgekommen ist und gesagt hat, boom, ich mache jetzt quasi modern mit asiatischen Einflüssen. Mhm. Und das macht er verdammt gut.
Ja, ich habe leider nicht gegessen. Ich war nicht bei der Main-Veranstaltung.
Für ein Mittagessen, ich bin ein großer Freund sowas, mittags ist ein bisschen einfacher einzubauen. Mhm. Wer in Berlin ist, früh genug sich um Platz kümmern oder Glück haben im Regelfall. Paar Monate vorher soll das schon dran sein. Ist aber auf jeden krass. Fall Kunst als Essen. In Deutschland ist Tim Raue mit Sicherheit einer, der ganz oben ist. Und dieser Enrique Olvera in Mexico City, das war einer der Dinge, wo ich gesagt habe, wow.
Wie war das dann für dich?
Ich kannte natürlich schon viel, weil ich diesen Chef's Table irgendwie dreimal angeschaut habe, weil es mich so geflasht hat. Allein die Tatsache, seine Hauptspeise ist eine Soße. Und das war schon so ein Ding für mich, hey, wenn du die Eier hast, dass deine Hauptspeise nur eine Soße ist. Okay.
Aber krass, ich wusste nicht, dass du kulinarisch da so unter, weil ich habe in meinem Kopf bist du erst eher als Pragmat abgespeichert. Aber dann bist du total wieder hier dieser.
Es ist eine Form von Kunst, die ich verstehe. Kunst ist ja schon ein anderer Aspekt, aber für mich ist sowas, mich vor ein Bild hinzustellen, ist so. Anderer sagt, oh, der Maler versucht mir das und das zu sagen.
Das sagt man gar nicht.
Schöne Farben. Ne? Ja. Während so dieser Aspekt, Ernährung ist natürlich ein großes Thema. Essen ist vor allem, wenn du viel reist. Ich finde immer, Essen ist neben Landschaft und Leuten einer der kulturell interessantesten Aspekte, vor allem in 46 Länder, 46 Esskulturen. Ne? Ja. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind so riesig. Und natürlich, das, wenn du so jemand wie diesen Olvera hast oder Tim Raue, das ist natürlich das höchste Level an Essen als Kunst. Und wobei Olvera für es relativ einfach macht. Auch er ist jetzt niemand, der hier abgefahren, Blattgold und so weiter, Kaviar. Nee, es ist mexikanisch, wie können wir mexikanisch auf diesem Niveau machen. Zum Beispiel die Hauptspeise ist Mole. Mole ist eine mexikanische Soße, die relativ viele Inhaltsstoffe hat, von Schokolade über Nüsse und so weiter. Mole ist recht kräftig und seine Hauptspeise ist neue Mole, alte Mole. Die neue Mole wird jeden Tag frisch gemacht und die alte Mole ist relativ alt. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Soße, die wir hatten, 26 Monate alt. Das heißt, der lässt die stehen, dann kommen wieder Zutaten dazu, rührt es ein, lässt die wieder stehen, kommen wieder Zutaten dazu. Abgefahren. Es ist natürlich vom Geschmackserlebnis, es ist so ein sehr voller Geschmack mit extrem vielen Nuancen. Das hat einen Haufen verschiedene Zusatzstoffe, die sehr lang stehen. Ja, so was wie die Schokolade, das ist ein bisschen scharf und es ist, und dann alles, was du bekommst, ist der Mais-Tortilla und dann hast du quasi zwei verschiedenen Soßen und du merkst den Unterschied. Also im Endeffekt, die Soße ist nahezu identisch, der Hauptunterschied ist das Alter und die eine Soße ist noch relativ frisch und weich und die andere ist halt so kräftig, hat eine cremigere, nussig, gleich schon rauchige Note. Oder er macht so einen Maiskolben, wo er Ameisen trocknet, die Ameisen in Mörser reinpackt und dann quasi so eine Mayonnaise-ähnliche einen Dip macht mit Ameisen drin, was dann so, ist gut Protein, aber was das Ganze auch so ein bisschen crunchy macht. Was natürlich so ein Ding ist, ist Ameisen als Teil von, und dann auch viele Sachen, wo krass. Er auch nur zeitweise hat, als quasi typisch mexikanisch, das gibt es nur in diesen Monaten, das heißt, wir packen das auch nur aufs Menü innerhalb von diesen Monaten.
Also ich muss sagen, du hast mir jetzt Mexiko schon schmackhaft gemacht.
Und Mexico City, da gibt es Gegenden, wo du nicht hin sollst. Ja. Yucatan, ich hatte mich auch mit einem unterhalten. Koffer kam nicht an. Koffer kam 3 Tage später an. Hat ein Berg gefehlt aus meinem Koffer. Und so habe ich mich mit einer vom Reiseveranstalter treffen müssen. Und wegen Versicherung und so weiter. Und da habe ich mit der unterhalten und gesagt, hey, ich war dann so, wir sind hier, Polizei und so weiter. Und ihre Aussage war dann so, hey, Kriminalität hier. Es passiert nichts. Der Tourismus ist extrem wichtig für alle auf dieser Halbinsel. Die wollen, dass der Tourismus bleibt. Das heißt, jeder auf dieser Halbinsel sorgt dafür, dass die Kriminalität so niedrig wie möglich bleibt, sodass der Tourismus da bleibt. Sie sagt, es ist super safe und es gibt dann trotzdem hier ab und an mal aus der Stadt raus so eine Polizeikontrolle, wo du einfach durchfährst. Ich denke, das ist mehr so ein bisschen für die Touristen, vor allem amerikanische Touristen, das sehen, okay, da ist Polizeikontrolle. Alles safe. Allgemeine Kriminalitätsniveau, Yucatan. Anders natürlich in vor allem so grenznahen Gebieten, wo natürlich die Kriminalität auch heute noch faktisch anders ist. Also Beispiel, ich weiß, von einem großen Konzern hier aus Stuttgart, die haben Werke in Mexiko drüben. Wenn du da als Deutscher rübergehst, du musst in den USA wohnen und du musst dann morgens nach Mexiko rüber ins Werk und abends aus Mexiko zurück. Du bist ganz klar angewiesen, nicht außerhalb des Werks dich zu bewegen. Und wenn du länger als 3 Monate in Mexiko bist, musst du so eine Schulung besuchen zum Thema Geiselnahme. Also wie verhalte ich mich für den Fall der Fälle? Also so grenznahe Gebiete, kann man auch auf die Website des Auswärtigen Amts gehen, die dann auch ganz klar sagen, diese Gebiete meiden. Oder sowas wie zum Beispiel auf der Westküste Acapulco ist relativ bekannt, diese Küstenstraße von Acapulco hoch. Da steht auch ganz klar dran, nicht diese Straße verwenden, während Yucatan super safe ist und auch Mexiko. Also wir haben dann so eine Tour gemacht durch die Altstadt, die echt cool war. Und wir waren dann quasi Hotel, war in diesem Banken-Business-Viertel.
Und wie lange warst du jetzt unterwegs dort in Mexiko?
Ein Monat.
Ein Monat Mexiko?
Zweite Mal ein Monat, das erste Mal waren es glaube 2,5 oder 3 Wochen.
Beim Was zweiten muss man Mal da so planen zum Ausgeben, wenn man das macht?
Es deutlich günstiger, ich sag mal die Frage, was? Sowas wie Holbosch ist natürlich deutlich günstiger, wenn du Resort in Playa del Carmen, dann ist mehr oder weniger Open End. Es ist nicht so günstig wie Bali, es ist günstiger als Deutschland. Also du kommst dahin, whatever, Dinner 15, 20 Euro in Tulum, aber das ist High Level. Für das gleiche Dinner würdest du in Deutschland 80 Euro bezahlen. Es ist günstiger, du kriegst auch relativ coole Unterkunft, so eine kleine Hütte.
Okay, das heißt, man kann das schon. Ja.
Ja, ein Monat geht schon. Also es ist jetzt nicht ein Monat Hotel in New York. Das wird schon schwieriger. Also Mexiko ist economy-mäßig immer noch.
Kannst du einfach nur, es ist sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer.
In Mexiko ist auf jeden Fall, das war einer der Dinge oder einer der Länder, wo ich sage, wow, das war eine riesen Überraschung, weil meine Erwartungen halt an andere Orte sind auch cool, da wo die Erwartungen halt deutlich, deutlich höher waren. Mexiko war einfach so, machen wir mal. Bisschen so Bilder angeschaut, ja, wird schon passen, so mehr oder weniger. Es ist Januar, es wird warm sein, super.
Ja, das ist halt das. Wann ist dort die beste Zeit zu reisen?
Früher, also wir waren im Januar, was auch mexikanischer Winter ist. Also da gab es dann auch mal so Abende, da waren halt 18, 20 Grad. Also es ist relativ kühl dann im Verhältnis. Frühjahr, so März, April, Mai. Und im Herbst ist halt ein bisschen mehr Regen. Aber es ist immer das ganze Jahr über plus minus warm und plus minus schönes Wetter. Aber ich wollte halt Januar. Januar in Deutschland ist.
Das ist ja auch den Fehler, den ich gemacht habe. Meine Erkenntnis war eigentlich, ich liebe Weihnachten. Ja. Dezember hier zu sein. Ja. Wenn dann davor mal ein, zwei Monate reisen und dann ab Januar wieder. Weil Januar ist eigentlich der. Ja. Ist eigentlich am kältesten und schönsten Monat. Weil Dezember freut man sich noch so, Weihnachten ist eine ganz andere Stimmung.
Ja.
Und dann ja, mal nächstes Jahr ausprobieren.
Januar, Februar ist definitiv.
Wobei ich echt sagen muss, das ist so krass, wie das reframed und mir wieder Lust hat, hier zu sein auch. Und ich jetzt gar keine Lust habe zu reisen, auch meine Frau nicht. Und die ist davor nicht so viel gereist. Aber die sagt auch, hey, erstmal hier bleiben und das hier genießen, Freunde etc. Man hat. Und das ist auch, was mir wieder klar wird, was Deutschland für ein krasses Land ist. Ja, es ist einfach ein super Land. Ja, wir haben so einen hohen Anspruch, aber wenn man in andere Länder geht, was da die Level sind in jeder Hinsicht, ja, Korruption, alles, ja, jeder Standard in Deutschland, das ist, früher habe ich gedacht, ja, wo will ich leben? Aber jetzt ist für mich schon so, hey, man kann viel reisen, aber Deutschland ist eine super Base und ja. Einfach klasse, ja.
Als wir 2015 die 2 Monate in den USA waren, da haben wir auch über Airbnb ein Haus gemietet von Deutschen. So ein deutscher Golfspieler, der in Arizona war, um Golf zu spielen und ist auch hingekommen. Arizona ist halt trockene Hitze. Da kommst du hin und es hat halt 36, 38 Grad, niedrige Luftfeuchtigkeit, das ist mein Wetter. Und dann mit ihm auch geredet und er war dann so, ja, er kommt ja ursprünglich aus Hamburg und jetzt seine Frau, Kind ist unterwegs und sie überlegen sich jetzt wieder nach Hamburg zu ziehen. Und ich das am ersten Tag gehört und ich natürlich so, hey, du willst dieses Wetter hier aufgeben für Hamburg? Aha. Nach 2 Monaten war ich so, ich hab's verstanden.
Was war das? Ich hab's verstanden.
Das Ganze drumherum, das Leben dort. Und ich habe ja quasi nur, ich war ja nur Untermieter mehr, oder wir waren nur Untermieter. In Deutschland, du rufst einen Handwerker an und die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist relativ hoch. Und dass er pünktlich kommt, ist auch sehr hoch. Dort, vergiss es. Ja? Lebensmittel einkaufen. Wenn du mal anfängst, dort zu leben, nicht nur 1-2 Wochen Urlaub,
ja.
sondern dort zu leben, Lebensmittel einkaufen, vergiss es.
Die Qualität vor allem, ja. Da musst du extrem weit. Und dann, wenn die richtig gute Qualität ist, so exorbitant teuer.
Auswärts essen ist auch cool. Ich esse gerne in Restaurants, vor allem, wenn es gut ist. Aber das hat dann auch irgendwie dann. Nach 2 Wochen ist dann halt auch irgendwann so, passt jetzt. Ja. Die deutlich längeren Zeiten im Auto. Das ist für den Moment okay, aber es war dann auch für mich, egal wo du hin willst, ist ja nichts mit rumlaufen.
Mhm.
Egal wo du hin willst, es sind halt Strecken. Es sind keine Riesenstrecken, aber das summiert sich. Dahin eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde zurück und so weiter. Lebensqualität für 2-3 Wochen cool. Nach 2 Monaten war so, okay, Wetter hier super. Amenities sind cool. Das ist auch so Dinge, da kannst du dann einfach mal fürs Wochenende nach Vegas fahren. Das sind halt irgendwie 5-6 Stunden Autofahrt gewesen. Dann fährst du mal nach San Diego, fährst du mal nach LA. Ist alles relativ nah beieinander. Nach New York waren es 3 Stunden Flug. So. Ist alles relativ nah beieinander. Für einen Europäer natürlich gut. Aber für mich dann auch zurück. Deutschland bringt so viele Vorteile mit sich. Du schätzt sie nicht so sehr, weil du sie gewohnt bist. Das ist einfach normal.
Das ist, was ich meine. Wir haben so einen hohen Anspruch, so ein Anspruchsdenken. Was der Staat machen soll, was ein Land tun soll, wie alles sein soll, ja. Oh, der Handwerker ist 10 Minuten zu spät. Ach, sag mal. Ja, das sind so Sachen.
Also was wie Gewährleistung und so.
Ja, das oder
dort,
Verbraucherschutz. Also ist schon krass, ja.
Naja, als Homebase Deutschland super und dann halt lieber hier regelmäßig reisen und sich andere Sachen anschauen. Und gerne auch, wenn irgendwas mal cool ist, ein bisschen länger. Das, Bali war ich noch nicht, aber ich hab's auch.
Das ist
der Weg ist halt ein bisschen weit so. Als ich in Australien war vor 2 Jahren für diese Seminarreise, da wollte ich eigentlich auf dem Rückweg. Nur Bali. Aber war dann doch.
Wenn du nach Bali gehst, sag Bescheid.
Ja, mach ich.
Meine Frau hat allein nur für das Thema Restaurants hat die 2 Guides gekauft.
Okay.
Also von so Locals, die dann so Guides zusammengestellt haben, hat cool. Die nochmal analysiert. Online dann, wie sind die Bewertungen? Also die geht da richtig deep rein. Das ist so krass. Die geht richtig deep rein, meine Frau. Das ist das Gute daran. Sie plant dann diese Sachen, weißt du? Ich muss das nicht planen. Die geht richtig tief rein und schaut sich das an. Deswegen, wir haben da eine gute Liste. Die kann ich dir dann geben.
Ja. Sehr gern. Sofian.
Cool.
Cool.
Viel geredet, alles
Travel und Ernährung einmal quer durch.
Einige Themen, ja.
Hat mich gefreut. Cool, dass du da warst.
Danke für die Einladung. War super. Hat wieder Spaß gemacht.
Irgendwas zum Abschluss, das dir noch einfällt.
Ja, denn ich kann mal meinen Podcast im Endeffekt, wer Lust hat auf Stories, kann sich mal meinen Podcast anhören auf This is Business, wobei ich ihn jetzt umbenennen will. Ja.
Ich finde This is Business gut.
Ja, wobei ich nicht über Business rede.
Das ist die Frage, wie definierst du Business?
Ja, aber interessant. Mein Kollege sagt so, ja, und wieso der This is Business heißt, weiß auch keiner. Weißt du, direkt in die Fresse, ohne. Ja, weil ich will halt breiter über Themen reden.
Kannst du
halt
This is Live machen.
Ja, das hat auch schon einer gesagt. Ich bin da noch nicht so tief reingegangen, weil ich mich gerade mit Business beschäftige und es nicht so mein Hauptthema ist. Ich habe es eher zum Spaß gemacht, dass ich ein Projekt habe, aber ja, ansonsten gibt es nichts zu sagen.
Cool.
Merci für die Einladung. Schönen Tag, ja.
War super.